Hallo und herzlich willkommen zu Folge 24 von Ready for Review. Aufgenommen am 18. Mai, nachdem einer von uns, nämlich ich, im Urlaub war und die wunderbare Sandra quasi die Koffer packt. Hallo Sandra.
Hallo Daniel. Schön, dass du aus dem Urlaub bist. Ich hatte schon ein bisschen Entzugserscheinungen gehabt.
Ja, mal nicht alle zwei Wochen eine Folge, ne?
Ja, das war schon ein bisschen komisch. Und ich habe im Kalender geschaut. Danach wird es wieder wahrscheinlich nicht in den Zwei-Wochen-Rhythmus reinpassen. Aber ich
dachte. Und jetzt müsst ihr euch faxen, ja?
Aber ich bin ja in. Ich bin froh, um auch in Urlaub zu gehen und ein bisschen weniger IT zu machen, auch wenn da mit IT-Leuten nicht unterwegs bin, aber trotz Urlaub ist Urlaub.
Ja. Das solltest du auch genießen. Und jetzt müsst ihr euch festhalten, denn unsere Terminserie für Ready for Review ist abgelaufen. Wir sind total ungewiss, wann das hier weitergeht, in welcher Konstellation. Wobei wir ja festgestellt haben, dass wir gar nicht den Podcast verlassen oder jemanden rauswerfen können.
Genau, denn wir haben das in guter Manier gemacht. Die Hälfte unserer genutzten Dienste sind jeweils in anderen Händen. Das heißt, ich kann den Daniel nicht so einfach rausschmeißen aus diesem Podcast und Daniel kann mich nicht so einfach aus dem Podcast rausschmeißen. Das heißt, wenn einer von uns hier mal ausfallen würde, dauerhaft, dann gibt es diesen Podcast nicht mehr.
Wobei, es kommt drauf an. Also ausfallen wäre fast noch okay, weil ich glaube, beide könnten eine Podcast-Folge releasen und das auch twittern.
Stimmt. Ja.
Aber jemanden rauswerfen wird schwierig, weil auch die Domains aufgeteilt sind.
Genau. Alles, so ja. Richtig Trust, ne?
Ja, oder? Ja gut, aber ist ja auch irgendwie...
Ja, ist in Ordnung. Alles gut.
Wir sind wie die Top-Level-Domains von Audible.
Ja. Das, ja. Ja, wir haben, also zwar steht das nicht in der Hausmitteilung, aber wir haben einen Bug gemeldet bekommen. Wir waren ja so stolz darauf zu sagen, dass wir so bei Audible sind. Das hat sich rausgestellt, wir sind nur bei audible.com, aber nicht bei audible.de.
Und wir haben keine Ahnung, warum. Ja, wir sind Schrödingers Audible.
Ja.
Also das ist Schrödingers so. Podcast.
Und wir haben uns extra schon bei Audible angemeldet, ne? Und dann, ja. Ja. Also das ist irgendwie, aber dafür sind wir jetzt bei Amazon Musik, das ist doch auch mal was.
Genau, und ansonsten, ihr könnt auch jede Folge auf der Webseite hören und ja, also ich glaube, wir haben jetzt nicht vor, da nochmal Energie reinzustecken, sondern wir hoffen, dass Audible das selber gefixt kriegt.
Ja, also dafür haben wir noch andere To-Dos, die, glaube ich, interessanter sind für uns, deswegen.
Genau, aber wenn es jetzt einen von euch blockiert, ihr könnt euch ja mal melden. Wenn sich niemand meldet, dann ist der Bedarf nicht so groß.
Naja, bei mir hat sich ja jemand gemeldet.
Das ja, nochmal melden.
Nee, der sagt mir das jede Woche.
Also, aber wenn es auf audible.com klappt, kann man das dann nicht auch einmal in seinen Client irgendwie reinkriegen?
Nein, und kriegt man dann, nee, das haben wir auch schon. Der hat ja einen Account bei audible.de und dieser Account gilt nicht für audible.com.
Ich verstehe es nicht.
Ich verstehe es auch nicht, aber das ist IT. Das muss man nicht immer verstehen.
Wir haben versucht, Audible auszuschalten, wieder anzuschalten. Hat nicht geklappt.
Das Lustige ist, wenn du nach audible.de und Ready for Review suchst, das scheint, wir waren schon mal bei audible.de. Weil in der Google-Cache-Such-Cache tauchen wir da auf. Und wenn du dann draufklickst, dann kommt halt eine 404.
Also, ja. Also, falls hier jemand das schon mal durchgespielt hat, ne, und uns sagen kann, wo der Boss ist... Wir wären dankbar.
Genau, also für jeden Tipp sind wir da dankbar, woran das liegen könnte.
Ja.
So, aber so viel zum Thema Audible. Du hast geschrieben, habe ich gelesen.
Genau, also du hast sogar gelesen, was ich geschrieben habe. Und wir haben sogar schon mal im Podcast drüber gesprochen. Aber am 12. kam es raus. Ich glaube, jetzt diese Woche kommt doch das die Printausgabe raus vom neuen Entwicklermagazin, wo es ganz viel ums Svelte geht. Und auch mein Artikel über SvelteKit, eine Einführung in SvelteKit drin ist. Und hier nochmal dann shameless Self-Promotion. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann ist, glaube ich, die aktuelle Ausgabe vom Entwicklermagazin ganz gut. Ich kenne die noch nicht, also ich bekomme meine Printausgabe noch. Und dann könnt ihr euch da mal angucken, was Svelte ist, was SvelteKit ist und warum das ganz cool ist. Also ich finde es mega.
Ja, und wir haben uns ja von uns anstecken lassen dass die coolen Kids jetzt nicht nur auf Twitter unterwegs sind, sondern auch bei Mastodon. Und wir haben jetzt auch einen Account bei Mastodon und der war schon recht aktiv. Also wenn ihr kein Twitter mehr benutzen wollt und warum auch immer und uns auf Mastodon vermisst habt, das ist Geschichte. Ich glaube, du hast sogar bei chaos.socialinstanz noch was abbekommen, ne?
Ich habe da schon ganz lange selber einen Account gehabt und dann kann man ja Leute drauf einladen und dann habe ich uns auch eingeladen.
Ach, bleibt alles in der Familie. Ja, genau. Also ready for review at chaos.social könnt ihr uns da auf jeden Fall folgen und uns antröten, was auch der Sebastian gemacht hat.
Genau, eine Sache, bevor wir zum Sebastian kommen, wollte ich noch sagen, wir haben da so ein Cross-Poster eingerichtet, das haben wir, glaube ich, auch beide privat gemacht, also genau. Egal, wo ihr uns da folgt, ihr bekommt quasi den gleichen Content mit, aber natürlich Diskussionen sind dann jeweils nur auf der einen Plattform, glaube ich, beziehungsweise die werden auch, glaube ich, teilweise gecross-postet, aber nur, die richtig nutzbar machst. Sind die nur, ach so, nur bei Retweet. Auf jeden Fall, die sind jetzt auf beiden drauf. Und da hat uns der Sebastian angeschrieben, weil der wissen wollte, welche JavaScript-Bücher es für Java-Leute gibt. Und da hat er mich auf dem falschen Fuß komplett erwischt. Nee, also dann, die Diskussion geht auch noch weiter, weil ich konnte ihm jetzt nur für seinen Anwendungsfall was empfehlen, was ich gut finde. Aber die eigentliche Frage konnte ich noch nicht beantworten, nämlich was ein gutes JavaScript-Buch für Java-Leute ist und die traurige Erklärung ist, dass ich so lange keine JavaScript-Bücher für Einsteiger mehr gelesen habe, dass ich mir da gerade nicht so sicher bin, was ich empfehlen kann. Also falls ihr da was beitragen könnt, weil ihr selber Java-Mensch seid und darüber irgendein cooles Buch einen besseren Einblick bekommen habt oder euch die Diskussion interessiert, könnt ihr euch da auf Mastodon einklinken. Ich habe mir auf jeden Fall einen Reminder geschrieben, dass ich da mit dem noch was liefere. Genau.
Dann das nehmen wir dann ready for review Support.
Ja, also wenn ihr Fragen habt, immer gerne. Ich freue mich eigentlich mal drüber. Also das ist ja dann immer direkt ein schöner Grund, mit den Hörern ein bisschen zu quatschen.
Das stimmt. Genau. Und keine Sorge, Daniel hat schon hier mir angedroht, in Anführungsstrichen, dass ich das nochmal verifizieren muss, ob das ein gutes JavaScript-Buch für Java-Entwickler ist.
Das TypeScript-Buch?
Nein, generell, hast du doch gesagt.
Ach so, ja, generell, also müssen wir auch mal gucken, also dafür muss ich aber erstmal, also ob es gut, ja, ich muss mal schauen. Ja, aber natürlich musst du alles verifizieren dann. Das muss ja dann ausgeprobiert werden.
Ja, genau, sonst gibt es kein Ready for Review-Label. Hier muss alles in Ordnung
sein. Genau, und wird kein großer Klassiker. Wo wir übrigens, um schon mal Spoiler, beide gespannt sind, ob es heute einen großen Klassiker gibt.
Genau.
Weil wir es echt nicht wissen.
Aber wir sind auf die Diskussion gespannt. Wir haben extra das Vorgespräch kurz gehalten, damit wir nicht da abdriften.
Genau. Nur 50 Minuten.
Hallo? Das war noch kurz für uns.
Aber so eine Stunde ist normal, ne? Ja. Und wir haben uns auch ein paar Wochen nicht gesehen.
Das stimmt.
Ja. Aber wir haben auch heute wieder, oder mal wieder, unsere beliebte Kategorie, den Family IT Support, denn bei deiner Oma hat sich was getan.
Ja, und eigentlich ist es kein IT Support für mich, weil dieser Support hat sich in Luft aufgelöst. Aber ich hatte ja versprochen, hier im Podcast nochmal das nachzuliefern. Und zwar hat meine Oma vor vielen, vielen, vielen Wochen mich darum gebeten, dass sie doch eine visuelle Klingel haben möchte. Mit visuell bedeutet halt also eigentlich eine Kamera, dass sie sehen kann, wer draußen halt stehen kann. Ich hatte eine Lösung präsentiert. Davon war sie nicht so angetan. Ich glaube, die war einfach zu sehr Datenschutz. DSGVO-konform. Und deswegen, ich hatte mich schon gewundert, warum ich da wochenlang zu diesem Thema nichts gehört hatte. Und zwar meine Lösung, weil ich vorgeschlagen hatte, also sie hört halt schlecht und will halt gucken, wer draußen ist. Dann habe ich gesagt, okay, für 15 Euro bei Konrad Elektronik eine lautere Klingel und dann halt eine WLAN oder eine Funkkamera, die man dann halt, die halt bei Bedarf halt sich an- und ausschaltet und dann kann man halt sehen. Und das Coole ist, auch wenn die Kamera nicht funktioniert, die Klingel funktioniert auf jeden Fall. Die hat dann Geburtstag gehabt und da hat sie von meinem Cousin halt ein Smart Home Gedöns von Amazon bekommen. Und das heißt, ja, sie kriegt jetzt eine Klingel, wo eine Kamera drin ist. Aber das Ding halt funktioniert halt nur halt über Alexa. Und so wie ich das jetzt in der Kursbeschreibung gelesen hatte, und das Klingeln geht auch nur bei Alexa. Das heißt, das ganze Ding muss halt einfach an sein, damit man die Klingel hört. Aber hat einen schicken Monitor. Naja, ich habe meinem Cousin gesagt, naja, du weißt schon, dass das nur die Sachen zu kaufen, damit nicht getan ist, das muss noch installiert werden. Naja, und ja, ich bin mal gespannt, wann das in Einzug fällt. Ich habe gesagt, das Ding werde ich nicht supporten. Also da bin ich Family IT Support raus. Naja, ich bin mal gespannt, wie lange das halten wird.
Ich auch. Ich habe das Gefühl, wir sprechen noch mal über Klingeln.
Ja, Daniel meinte so zu mir, Happy Oma, Happy Life. Und ich sagte, no go. Also das Ding kommt nicht unter meine Fittiche, aber ich habe echt die Sorge, dass das Ding halt nicht funktionieren wird. Und naja, ich hatte gedacht, man wünscht sich halt eine Lösung, die auch ohne IT funktioniert. Also minimal halt. Also so eine laute Klingel, das hörst du ja immer, ne? Und wenn das jetzt alles über so ein Alexa-Zeug geht, dann weiß ich nicht. Aber egal. Oma ist glücklich, weil jemand hat sich ihr angenommen. Und ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis das da installiert ist. Aber ja, ich
Ja,
würde wirklich.
Amazon macht uns das Leben schwer, ne? Erst Audible, jetzt die Klingel, also.
Ja, also. Und der Fun Fact: 2 Tage vor dieser Geburtstagfeier war ich bei Oma zum Kaffee und Kuchen, dann waren ja auch ihre Freundinnen da. Und da hat mir eine ihrer Freundinnen so vorgeschwärmt, wie toll Alexa ist. Und da kann man ja sagen: Alexa, spiel mir Heino, Alexa, spiel mir sowieso. Und dass so Oma das auch braucht. Und da habe ich dann noch geantwortet: So ein Scheiß kommt bei Oma nicht ins Haus. Und ja. Ja, da kam immer noch raus, dass ich auch kein WhatsApp habe, und dann waren auch alle entrüstet, ja, wie kann ich als ITler kein WhatsApp haben? Und warum mich andere Leute jetzt andere Messenger aufzwingen, ich zwinge den Leuten nichts auf. Wenn die Leute mich nur erreichen wollen, dann halt nicht über WhatsApp. Also ich zwinge den Leuten gar nichts auf. Wenn die Leute mit mir Kontakt aufnehmen wollen, können sie auch telefonieren.
Ja. Oder Discord oder die Sandra-App, also total
Ja,
viele
also da
Möglichkeiten.
gibt es ganz viele Kanäle, ja. Naja, auf jeden Fall. Oma kriegt jetzt eine Alexa durch die Hintertür. Ich bin mal gespannt. Aber ja, ich halte euch auf dem Laufenden, wenn es da lustige Storys dazu erzählen gibt. Und mal gucken, wie lange ich standhaft bleibe. Ja.
Ja, ich bin auch mal gespannt.
Also, Daniel, das ist für dich wahrscheinlich echt Comedy, oder?
Ich finde das entspannt, weil das Gott sei Dank bei mir kein Thema ist. Und
Wie kein Alexa, kein Siri.
Siri ist okay, aber Siri hat halt keine Kamera. Also doch, du kannst über HomeKit Kamera machen, aber ich käme nicht auf die Idee. Also, das muss ich sagen. Nee, 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 nee. Ich möchte eine normale Klingel haben. Irgendwas, was so. Ja.
Ja, aber das ist wieder typisch ITler, ne? Wir haben das am besten alles analog, ne? Und die Leute, die davon am wenigsten Ahnung haben, die haben alles möglichen Schnickschnack.
Wenn ich höre, dass es inzwischen Herdplatten gibt, die im Internet sind, ja, das ist für mich
Warum?
total der Albtraum. Ja, dann
Warum?
kannst du, also du kannst auf jeden Fall gucken, ob die Herdplatte aus ist. Ich weiß, also ich glaube, du kannst es auch steuern. Das ist aber jetzt gerade gefährliches Halbwissen, weil ich mich jetzt nicht dann reingenördet habe. Ich habe nur gedacht, okay, die kann ja von mir aus internetfähig sein, solange ich das Internet abschalten kann. Ne? Also gar nicht erst ins WLAN lassen, die soll nichts machen.
Aber das Problem ist, du zahlst auch dafür, ne?
Ja, irgendwo muss ja die Hardware dafür herkommen, ja.
Ja.
Also würde ich mir jetzt aber einfach nicht holen. Das ist genauso mit Heizung und sowas, ne? Also.
Oh, da hätte ich noch
Ja.
einen Fun Fact, aber ich weiß halt nicht zur Heizung und Internet, aber vielleicht erzähle ich das mal beim nächsten Mal.
Okay. So, und jetzt kommt die neue Sandra-Spalte, denn in Konsum hat die Sandra ein bisschen zu viel Konkurrenz bekommen. Ja, da wurde es ein bisschen schwierig. Und jetzt hat aber die Sandra jetzt News des Monats gekapert.
Ja, ist aber so, ich hab halt, wenn es halt zu voll wird, dann weiche ich halt aus.
Das
Nein,
ist
das
eine
liegt.
schöne Spalte, ja.
Ja, sag mal so. Ich glaube, das lag einfach daran, dass du im Urlaub warst. Und zu
Und
Recht
ja.
IT einfach mal IT gelassen hast.
Also ich glaube, wir haben zweimal haben wir kurz geschrieben. Ich habe dir einmal ein Foto vom Strand geschickt.
Genau. Da habe ich dir gleich mal
Und am Ende,
geantwortet mit einem
ja.
Bild von der Terrasse.
Ja, und danach haben wir noch mal kurz über unseren großen Klassiker gesprochen. Aber das war schon.
Wo wir noch nicht wissen, ob er der große Klassiker.
Das wird spannend. Danach entscheidet sich auch erst, ob wir noch mal Folgen
Ja,
aufnehmen.
genau. Deswegen, vielleicht ist es ein Omen, dass wir keine Terminserie mehr im Kalender haben.
Ja, es lief alles auf diesen Tag hinaus.
Das große Finale.
Ja, aber kommen wir zurück zu den News des Monats, bevor wir mit dem großen Klassiker anfangen. Denn du hast dir einige Sachen angeguckt. Und zwar als erstes willst du Java aufhören endlich und was Neues als Programmiersprache machen.
Ja, ich meine, bei Java habe ich alles erreicht. Nicht so Challenge. Ja. Nein, Quatsch. Und zwar, wir hatten nicht letzten Winter, sondern den Winter davor, ich glaube 2020 war das, da haben wir ja Go uns ein bisschen reingenördet und da hatte ich ja berichtet, dass ich mir Go angeschaut hatte mit dem Buch Learn Go with Test und war da sehr begeistert. Und der Autor hat jetzt angefangen, das Buch zu schreiben Learn Rust with Test, genau selbes Prinzip. Und das ist noch in der Entwicklung. Ich habe da mal reingeschaut und da ich dieses Prinzip halt sehr geil fand, bin ich da sehr gespannt, was da rauskommt. Nichtsdestotrotz, weil das Go-Buch so gut war, würde ich hier so ein bisschen Vorschusslorbeeren kriegen und dann würde ich das mal hier mal empfehlen, dass ihr euch das mal anschaut, wenn ihr Rust lernen wollt, lernt Rust with Test. Links gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Dann ist mir durch die Twitter-Line reingekommen das Framework-Laptop. Und das ist ein Linux-Laptop, wo man sich das alles selber konfigurieren kann. Also von Arbeitsspeicher, CPU, Mainboard, also frei konfigurierbar. Und halt läuft auch Linux drauf. Einfach mal anschauen, wenn man mal nicht zu den Apple-Jüngern gehören möchte oder den Lenovo-Jüngern. Ich gucke mir öfters mal halt an, was mal neben den Hauptmarken dafür Linux-Rechner halt kommen. Tuxedo hat mir angetan und Framework Laptop bin ich da auch mal wäre eine Alternative zu der ganzen Geschichte.
Aber der Clou ist doch da, dass du quasi so Module hast und den quasi so zusammenstecken kannst, relativ einfach, wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
Genau, also das ist halt komplett frei konfigurierbar ist. Die sagen halt auch, dass du das dann auch also ich glaube, der Hauptclou ist, dass es komplett individuell konfigurieren kann. Und dass auch, dass du so Module hast, dass du sogar noch das noch erweitern kannst. Das ist ja bei den Lenovo oder bei Apple, ist es ja immer ein bisschen schränkend.
Genau, also ich kann quasi, ich nehme jetzt dieses Notebook und in 2 Jahren will ich einen Arbeitsspeicher und vielleicht sogar einen Prozessor oder sowas upgraden. Ich glaube sogar, das geht dann so halbwegs, ne? Oder ich brauche andere Adapter. Ich will jetzt.
Das glaube ich Adapter
USB
nicht,
4
aber
haben.
Also das glaube ich, weiß nicht, ob das geht, aber die Idee ist halt, durch die Modulweise, dass man das besser halt reparieren kann. Also wenn das CPU oder der Arbeitsspeicher halt durch ist, dass du es besser austauschen kannst. Bei Lenovo geht das eigentlich auch. Nur bei manchen Modellen war das so, dass sie einen bestimmten Arbeitsspeicherbereich auch fest verlötet haben und wenn der Fritze war, das war dann halt ein bisschen blöde. Schade finde ich, dass nur Intel-CPUs, aber ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen immer noch frühen Niveau.
Ich dachte, da wären so für die Adapter, doch, du kannst die Adapter, du kannst sagen, an der Seite möchtest du keine Ahnung was.
Ach so, das meinst du das, okay, ja, okay, da hast du recht, ob du wie viel USB du haben möchtest und solche Sachen.
Genau, und das finde ich eigentlich das Coole daran, weil die kann ich halt dann nochmal, das geht alles auf Basis von, wie heißt es? USB-C, glaube ich, wenn ich jetzt das jetzt so gerade beim Rumgoogeln richtig gesehen habe. Und da kannst du dir quasi dann noch einen HDMI-Anschluss ranhängen oder wenn du noch ein paar HDMI oder USB-A-Anschlüsse haben willst, DisplayPort. Da hast du so quasi, wenn ich das richtig sehe, 4 Steckplätze, wo du quasi mit diesen Karten arbeiten kannst. Also wenn du willst, hast du 4 USB-Schnittstellen, ansonsten kannst du es auch anders machen.
Ja, du kannst ja auch die Tastatur komplett auswählen und also Speicher, also SSDs ist auch recht, das war auch ganz cool. Und ja, also ist glaube ich so wie das Fairphone, ne? Das ist auch modulmäßig. Also die Idee kommt mir da ein bisschen bekannt vor.
Ist halt die Frage, ob sich das lohnt, dann irgendwie in 3-4 Jahren nochmal nur einzelne Teile auszutauschen. Aber es sieht halt so aus, dass es halt echt einfach ist. Da.
Ja, also sag mal so, natürlich, wir kaufen alle 2 Jahre neuen Rechner, aber wenn ich mir so Debatte anhöre von wegen, wir sollen ja mehr Sachen mehr wiederverwenden. Also ich meine, das ist echt ein erste Weltproblem, dass wir alle 2 Jahre den Rechner halt austauschen, ne?
Ja.
Das ist eigentlich, wenn man wollte,
Docker
könnte man das noch.
Fordert mehr. Seinen Tribut.
Ja. Ja, aber also ich fand die Idee ganz cool und weiß ich nicht, ob ich es mir jetzt kaufen würde. Ich glaube, ich würde meinen, obwohl ich könnte eigentlich dieses Jahr schon wieder einen neuen Laptop, aber ich habe keinen Bock auf einen Laptop-Umzug, deswegen, und meiner tut es eigentlich auch noch. Deswegen, ja. Es ist auf jeden Fall, zumindest ist es ein Blick wert, sagen wir so.
Ja, definitiv.
So, kommen wir zum nächsten Thema. Das ist noch nicht raus, aber ich fand die Meldung trotzdem mega geil. Thunderbird gibt es jetzt ja auch demnächst als Mobile-App. Und also ich gebe ja zu, ich nutze gerne Thunderbird bei mir auf dem Desktop. Und auf dem Android mit den E-Mails, also ich habe jetzt, glaube ich, Fairmail drauf, ist okay. Aber es ist nicht so, dass es also tut, was es soll, haut mich aber nicht von den Socken. Da bin ich jetzt halt, bin ich mal gespannt, ob Thunderbird das halt besser kriegt von der UI. Ich bin da gespannt, was das ist. Soll für Android rauskommen, für iOS. Also, wenn das mal raus ist, könnt ihr euch sicher sein, dass ich das noch auf jeden Fall mal durchtesten werde.
Da bin ich auch gespannt.
Ja. Last but not least, haben wir schon in der letzten Folge drüber gesprochen, die Sokrates ist ja wieder on-site dieses Jahr. Ende August. Und die Registrierung für die Lotterie hat es geöffnet. Also wer sich da nicht angemeldet hat, ist das die Gelegenheit. Und die Lotterie soll Ende Mai stattfinden. Deswegen ist es klein und deswegen auch Lotterie. Es sind mehr Nachfrage als Tickets da. Und ich habe es eigentlich ganz gut in Erinnerung. War jetzt aber ein paar Jahre nicht da gewesen und bin ich mal gespannt, wie sich das so entwickelt hat.
Aber du hast dich schon angemeldet.
Ich habe mich schon angemeldet und ich hoffe mal durch meinen Diversity-Vorteil, dass ich da durchkomme. Wir versuchen das ja Diversity-mäßig da fair zu gestalten. Also
genau.
Es ist traurig, aber also ich fühle mich zwar nicht so, aber laut Definition bin ich halt gehöre ich zu einer unterrepräsentierten Gruppe.
Es gibt nur eine Sandra, ne?
Ja, genau. Die eine Sandra.
Ja, mal gucken. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich mich anmelde, aber wenn ich mich anmelde und es trotzdem irgendwie reinschaffe, dann könnten wir ja theoretisch sogar auf der Sokrates aufnehmen.
Boah, das wäre doch mal mega. Also damit musst du dich jetzt anmelden, Daniel.
Ja, ich muss mal prüfen. Ich schiebe das, mich damit zu beschäftigen, immer gerade noch ein bisschen vor mir her, aber es ist nicht ausgeschlossen.
Ja, okay. Also, hier habt ihr einen weiteren Argument. Auch wenn Daniel noch ein leicht am Zögern ist, ihr habt dann eine gute Möglichkeit, uns auch dann live in der Farbe zu sehen. Und vielleicht machen wir dann einen Live-Podcast mit Publikum, oder?
Ja, warum nicht?
Ja. Und schon ist eine neue Idee geboren.
Genau. Oder wir gehen einfach irgendwo in eine Ecke, setzen uns irgendwo bequem hin und trinken was.
Ja.
Und dann kann man das Mikro auch auslassen. Das ist ab einer gewissen Menge Alkohol oder anderen Getränken dann vielleicht sogar besser.
Naja, da ich ja die Seiten gewechselt habe, was alkoholische Getränke angeht, also mir kann das nicht passieren. Ich habe heute noch in der
Vorbereitung. Aber vielleicht wirst du trotzdem lustig dabei, obwohl gar kein Alkohol drin ist. Ich meine, unsere letzte Aufnahme zusammen, da war auch kein Alkohol.
Ja, ich kann auch Spaß haben. Ja. Ich kann auch Spaß haben ohne Alkohol, das stimmt.
Ja.
Alles kann, nichts muss.
Wir werden mal sehen, was da kommt. Ansonsten, wir können natürlich auch theoretisch für den Sommer sonst mal Richtung Hörertreffen irgendwann mal drüber nachdenken. Irgendwas wird uns da einfallen.
Ja, an Ideen wird es bei uns nicht mangeln.
Genau. Meistertask ist gut gefüllt.
Genau. Also wir haben, also ihr hört, wir haben das Tool noch nicht gewechselt. Ich glaube, das wird schon ein länger durchhalten.
Ja, aber da fällt mir gerade ein, du hast es eben nur angemerkt, du hast gemeint, Sachen fehlen dir momentan.
Ich wusste nicht, dass ich diese Funktion sehr viel benutze bei Trello, aber wenn ich eine Checkliste habe und diese Tasks in der Checkliste erledigt habe, dann bin ich mir sie immer am Ausblenden und das geht bei Meistertask nicht.
Oh, ja.
Das ist jetzt nicht so schlimm, aber ist mir aufgefallen. Ich kann ja mal ein Feature-Request schicken.
Genau. Hallo, wir bezahlen nicht dafür, ja, aber es war voll cool.
Genau. Naja, ich habe mir überlegt, aber also das ist ein guter Punkt. Also ich meine, wenn sie so für 1 Euro und sowas, dann würde ich sogar diesen 1 Euro spenden für die Funktionalität, was sie jetzt schon haben, ne?
Ja, wir haben, also haben wir, glaube ich, jetzt im Podcast auch gesagt, es ist von, also so das nächste Preispaket ist zu teuer, um einfach zu machen. Da stimmt noch nicht so. Ansonsten weiterhin ganz tolle App. Ich finde die echt, macht Spaß. War jetzt auch schön. Egal mit welchem Device man da online geht, kann man gut alles pflegen. Also
das war auf jeden Fall Entdeckung,
ja,
des,
ja,
der letzten paar Wochen.
Genau. Und das waren die News des Monats.
Ja, und jetzt kommt Trommelschlag.
Die großen Klassiker.
Und Daniel schrieb mich aus dem Urlaub. Ich so, was ist denn jetzt los?
Ja, Sekunde, ich kann sogar sagen, was ich schrieb, glaube ich.
Ja.
Ich muss nur mal schnell die Sandra-App finden.
So, hier.
Mal so aus Neugierde. Projekt Phoenix. Eher Daumen hoch oder Daumen runter? Habe ich um 21.10 Uhr geschrieben. Spannend. Ja. Da habe ich schon ein bisschen gelesen gehabt.
Das stimmt.
Und du so, eher Daumen hoch. Und du, Fragezeichen. Und ich habe geschrieben, oh, das wird eine spannende Folge. Habe es durch, wollte es aber zwischendurch weglegen. Ja.
Okay, also Daniel ist besser vorbereitet für dieses Battle als ich. Denn ich habe das Buch 2015 gelesen. Deswegen, Daniel, deine Bühne, erzähl mal, über was handelt sich das Buch und wie fandest du es?
Jetzt muss ich ehrlich, den Namen hätte ich mal richtig aufschreiben müssen. Also es geht im Endeffekt, ist es ein Roman. Und es geht um Bill. Bill hat irgendwie, ist irgendwie so Teamlead von so einem Operations-Team und irgendwie hat er sich so seine kleine Insel der Glückseligkeit im Unternehmen geschaffen. Der weiß schon, dass er in einem Unternehmen nicht alles so super läuft, aber für ihn ist halt alles okay. Und er wird quasi am Anfang seines des Buches zu seinem CEO geholt, Steve. Und dann wird erstmal erklärt, dass die Führungsetage ausgetauscht wurde und der Vice President of Operations jetzt neu besetzt werden muss und dass er das machen soll. Und er hätte schon enden können, er hätte nämlich einfach sagen sollen, nein, hat sich aber bequatschen lassen.
Aber und komm, Daniel, lassen uns auch immer ständig bequatschen.
Das ist das Problem, aber das ist ja schon mal das erste Learning, was man aus dem Buch holen muss. Bleib bei deiner ersten Meinung. Und dann geht es quasi darum, um Parts Unlimited heißt das Unternehmen, glaube ich, die das Problem haben in Kurzform, dass die Konkurrenz mit der ganzen Softwareentwicklung viel, viel schneller ist, man das Gefühl hat, dass die viel besser auf Kundenwünsche reagieren und die eigentlich kurz davor sind, dass da alles kaputt geht und da sind Audits, die in die falsche Richtung laufen und. Und das Unternehmen ist so richtig klassisch im Panikmodus. Und versucht irgendwie mit sehr viel Druck dann doch aus Menschen Diamanten rauszuschaffen. Und dann geht es halt quasi darum, wie dieser Bill, angeleitet von Eric. Eric ist im Aufsichtsrat oder Kandidat für den Aufsichtsrat. Und der ist schon einer von den coolen Kids, der schon Sachen wie Kanban und DevOps kennt. Und der führt Bill quasi so als Mentor dahin, wie sie das Unternehmen oder die IT anpassen müssen, damit sie schneller liefern können und mit höherer Qualität und so weiter und so fort. Genau, und darum geht es eigentlich darum. Ja.
Und du fandst das Buch nicht so gut.
Also man muss sagen, es sind halt einfach zwei Bewertungen, die ich da drin habe. Das eine ist als Roman, ne? Also ich war im Urlaub, ich habe das Ding gelesen und ja, es geht um IT, das kann ich ausblenden, aber als Geschichte fand ich es nicht gut geschrieben. Also der Roman von der ganzen Struktur, also von allem, das war für mich kein guter Roman. Was mich am meisten gestört hat, dass ich alle Charaktere unsympathisch fand. Ja? Ich fand diesen Steve, der sollte auch unsympathisch sein, der war mega unsympathisch. Bill als Hauptcharakter ist auch schon mal schlecht, wenn man den nicht sympathisch findet, aber den fand ich auch nicht gut.
Och,
warum und das Schlimmste nicht? War Eric als Mentor, den konnte ich überhaupt nicht ausstehen. Das war wirklich.
Okay, Eric haben ja so, man musste den Hörer sagen, der Daniel hat die deutsche Fassung gelesen, ich habe die englische Fassung gelesen. Ja. Eric kam mir auch nicht so sympathisch rüber, das war mir zu esoterisch. Aber Bill fand ich noch okay.
Ich finde, es ist Fiktion, das ist ja auch okay. Aber dass du dann eine Geschichte hast, wo jemand Vice President of Operations wird und von diesen ganzen Dingen keine Ahnung hat. Jetzt muss man auch sagen, ja, das Buch ist ein bisschen älter, ne? Aber er hat jetzt nicht so die Ahnung davon. Eric hat sie und lässt ihn wochenlang irgendwelchen Scheiß machen, damit er alles selber lernt, während das Unternehmen gegen die Wand fährt. Da habe ich schon gedacht, was ist denn das für ein Setting, ja? Man muss auch in dem Buch sagen, ne? Bis zur Hälfte des Buches, also eigentlich ist das die Mitte des Buches das realistische Ende, eskaliert alles. Ne? Also alle zwei Seiten ist ein neues Problem und es wird immer schlimmer. Und in der Mitte des Buchs, Achtung Spoiler, kündigt Bill. Und da habe ich mir nur gedacht, er hat es genau richtig gemacht. Ja, wenn du merkst, ja, ich kann es nicht mehr ändern, das klappt nicht mehr, ist menschlich alles im Eimer gewesen, da muss man das beenden. 5 Seiten später lässt er sich halt wieder bequatschen. Ja, und dann machen die so eine komische Vertrauensrunde, die ich als Mittel in einem anderen Kontext super finde. Ja, also wo die alle zusammensitzen und sich ihre Geschichte erzählen und alles. Aber die ganzen unterschwelligen Probleme, die sie haben, werden nicht aufgelöst. Ja, fand ich total schrecklich. Ja. Ja, und was ich richtig unrealistisch fand. Ja.
Das war so typisch amerikanisch, habe ich den Eindruck gehabt.
Ah, das ist wirklich so, ich habe mich 2 Wochen mit dir oder monatelang mit dir gezofft und danach setzen wir uns zusammen und sagen, jetzt vertrauen wir uns und jetzt erzählen wir uns ein paar schwache Schwächen, die wir haben, weil danach vertrauen wir uns so richtig.
Ja, genau, das ist halt ja? typisch amerikanisch, ja.
Never ever. Ja, niemals. Ja, also du brauchst dann eine Moderation, du musst gucken, dass du die Konflikte aufgelöst bekommst, bevor du auf dieses Level kommst. Und das hat das CEO mal so gemacht. Ist mir aber auch aufgefallen, Bill und Steve machen auch gerne mal Retros und sowas. Ist vielleicht auch nicht so schlau. Und was ich auch wirklich unrealistisch fand, war, das komplette Entwicklungsteam war bis so 2 Drittel des Buches, ich sag mal, nicht das Beste. Also auch so, wie man das in so einem Unternehmen erwartet.
Ja.
Und dann ändern sie ein bisschen was am Prozess. Und auf einmal schaffen sie es in einem Tag, in die Cloud zu migrieren. Und da habe ich gedacht, das bezweifle ich, ja. Das fand ich alles so ein bisschen sehr, also ja, Fiktion kann man immer sagen, fand ich aber alles so ein bisschen, da fehlt ein bisschen die Reflexion und ein bisschen die Realität drin. Da hätte man vielleicht mit anderen Beispielen arbeiten müssen.
So, also mein Urteil ist nicht so hart, aber es liegt wahrscheinlich auch, dass ich das 2015 gelesen habe und dass DevOps gerade auch, gerade so im Aufblühen war. Und ich fand das halt jetzt nicht schlimm, dass Bill davon nicht gehört hat, weil ich das Bild hatte, okay, das ist ein klassischer IT-Mensch. Also, was heißt IT-Mensch? So ein klassischer IT-Mensch aus der Operation. Und der wird das halt nicht kennen. Und du hast recht, von der Story vom Roman her hat das echt viele Schwächen. Ich habe das aber aus der Brille gelesen, ich möchte halt auf eine schnelle Art und Weise halt einen schnellen Einstieg in die Thematik reinkriegen. Und da konnte ich über diese Schwächen halt gut hinwegsehen. Würde ich das jetzt wahrscheinlich lesen, dann würde ich sagen, ja, kenne ich. Das ist total logisch. Bist du bekloppt? Sowas macht man nicht. Und ich kann die Kritik verstehen, aber das ist halt mein 2015er, ich war da noch nicht so kritisch. Mein 22er, ich sage eher kritisch. Mir geht es mittlerweile auch dieses ganze Amerikanische halt ziemlich auf den Keks. Deswegen kann ich da diese Kritik an der Stelle halt gut nachvollziehen.
Ich muss auch sagen, also ich glaube, der Stefan war das, der auch nochmal darauf hingewiesen hat, ne, dass man ein bisschen gucken muss, von wann das Buch ist. Hat er auch vollkommen recht. Ja, und dass das Buch sicherlich, das will ich auch nicht in Abrede stellen, dafür geeignet ist, Leuten, die noch in so einer alten Welt unterwegs sind, einen Denkanstoß zu geben. Wenn man jetzt, wie wir jetzt, ich sag mal, DevOps schon kennt oder Kanban und alles, was da so in dem Buch vertreten wird, dann lernt man da natürlich nichts Neues raus. Ja. Man muss auch sagen, ich finde, viel zu viel in diesem Buch habe ich irgendwo schon mal gesehen. das ist erschreckend realistisch, was da für Leute unterwegs sind. Also, und wie realistisch das ist, was teilweise in dem Buch drin steht. Das ist wirklich erschreckend.
Ja, da kann man sich auch fragen, ob das wirklich Fiktion ist, ne? Denn das ist wirklich, da gebe ich recht, ich meine, 2015, da war ich gerade mal 7 Jahre im Geschäft. Und da sind mir ein Teil der Leute so begegnet, aber noch nicht alle Charakteren. Und jetzt noch mal paar Jahre später würde ich sagen, ja, also alles schon mal gesehen.
Das Einzige, was ich so noch nicht gesehen habe, aber das kann auch daran sehen, vielleicht liegt das woanders, bis jetzt immer in Unternehmen, in denen es so katastrophal lief, waren auch die Entwickler nicht gut. Also es war nicht so, dass die nur auf ihren Freiheitsruf gewartet haben und dann konnten die auf einmal mal schnell in die AWS migrieren. Ja? Deshalb habe ich mich daran so gestört, weil ich das persönlich halt noch nicht gesehen habe, dass da eigentlich nur super Leute sitzen, die nur darauf warten, dass alles anders gemacht wird.
Gut, man muss aber sagen, Phoenix Project ist auch eher in der Sicht der Operation geschrieben, ne?
Genau.
Die Entwickler, also ich habe die Entwickler halt, die Sicht der Entwickler halt in diesem Buch halt immer so ein bisschen vermisst, weil eigentlich immer so aus Operation-Sicht geschrieben worden ist.
Genau, die werden halt am Ende, also am Anfang sind die ja die, die immer irgendwas rüberwerfen, ne? Ohne Versionierung und irgendwie Chaos und das kann man alles nicht deployen und so weiter und so fort. Und später arbeiten die ja auch enger mit denen zusammen. Und dann kommt halt, dass es auf einmal rauskommt, dass die gar nicht so schlecht sind. Und das ist, und jetzt greife ich schon mal ein bisschen vor auf den Konsum im Nachfolger, den habe ich nämlich jetzt auch angefangen zu lesen. Aber da sagen wir dann im Konsum was zu. Da ist ja dieselbe Story zur selben Zeit, nur aus Entwicklersicht.
Ja. Ja, es kann auch sein, kann das sein, dass du vielleicht so auf Unverständnis kommst, weil du eher die Entwicklerbrille hast und nicht die Operationbrille?
Das, also die Probleme, die kann ich alle nachvollziehen. Ich habe auch schon oft mit Ops zusammengearbeitet und ich glaube, bis jetzt kam ich mit allen Ops-Leuten auch sehr gut zurecht. Ich kann den Schmerz, den die da haben, verstehen. Ne? Das hat mich eigentlich gar nicht gestört. Die fand ich sogar halbwegs realistisch, die Leute. Und auch die Probleme, die die hatten und wie sie sie gelöst haben am Ende. Das fand ich alles gut. Ich meine, ich finde jetzt auch nicht alles, also ich wollte aber noch positive Punkte. Ne? Ich fand nämlich, der Anhang des Buchs, den fand ich richtig gut. Da wird nämlich nochmal der praktische Teil, also da wird das nochmal kompakt zusammengeschrieben, was man so lernen kann in dem Buch. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, dass ich besser gefunden hätte, wenn das Buch andersrum geschrieben worden wäre. Also, dass man vielleicht erst einen Lehrbuchanteil hat und dann diesen Fiktionsbeispielsbereich, dass man halt auch ein bisschen besser nachvollziehen kann, warum gewisse Sachen so gemacht wurden. Und ich hätte es echt gut gefunden, wenn die Story und die Charaktere ein bisschen ansprechender gewesen wären. Das war so das. Aber ich fand das Buch jetzt nicht, also, deshalb, ich habe mir, also wie gesagt, habe ich jetzt schon gesagt, ich habe mir den Nachfolger gekauft. Nicht alles schlecht in dem Buch.
Die Frage ist, hast du mal das Buch von Tom DeMarco, Der Termin, gelesen?
Ja.
Fandst du das gut?
Das ist echt lange her, dass ich es geschrieben habe, gelesen habe, nicht geschrieben. Hallo, ich bin Tom.
Tom DeMarco.
cooler Name. Aber ich fand das damals gut.
Ja, weil, also... Lesen.
Also ich, ja...
Also ich fand's halt, also klar, dass du kriegst halt nicht Projektmanagement auf, halt, also ich fand das Buch halt auch als Einstieg sehr gut, in die Thematik halt rein. Und gut, den Termin habe ich, glaube ich, jetzt auf Deutsch gelesen. Aber auch da hat es, fand ich halt, ist halt auch Fiktion, ne? Man muss halt so ein bisschen, glaube ich, auch überspitzen an der Stelle. Also für mich sind beide Bücher halt so Einstiegsthemen. Also Quatsch, Einstiegsbücher in die Thematik, wenn man halt total unbefleckt ist und das mal auf eine unkomplizierte Art und Weise mal das nahegebracht bekommen möchte.
Ich frage mich nur, was ist denn die richtige Zielgruppe? Weil eigentlich ist ja das die Learnings daraus auf Management-Ebene.
Ja, aber ich finde schon, dass so ein Charakter, ja, so ein Bill halt, ne?
Nee, ja, auf Bildsebene ist das. Ja. Also jemand, der, da, ich sag mal, Teamlead ist oder höher. Ne? Also für die, also auf Teamlead-Ebene kann ich mir auch vorstellen, dass man die Learnings da schon teilweise anwenden kann, die da im Buch sind.
Also für
aber jetzt als normaler Entwickler oder als normaler DevOps, dann wär's ja schon soweit, Ops-Mensch, ist es, glaube ich.
Sag mal so, es ist für Techniker interessant, wenn du halt vielleicht so Argumentationshilfen in Richtung Management halt brauchst, dann ist das halt. Ja, und für Consulting ist das halt auch ganz, also ich fand das ganz gut, halt einen Einstieg in die Thematik zu kriegen. Ich meine, ich mache ja, also ich nenne mich zwar Techniker, aber irgendwann machst du doch Organisationsentwicklung, weil du feststellst, gewisse Sachen bekommst du mit rein Technik halt nicht erschlagen, ne?
Ja.
Und dann unterhält sich mit Management über Organisationsentwicklung, ja. Und dann finde ich, also zumindest hat mir das Buch geholfen, in die Thematik reinzukommen.
Ja, also wie gesagt, mein Problem war halt wirklich, dass ich es irgendwann beinahe weggelegt hätte. Also ich habe es echt nur weitergelesen, weil wir im Podcast drüber sprechen wollten. Sonst hätte ich es auf Seite gelegt und mir dann nur gemerkt, blödes Buch. Es ist dann irgendwann besser. Es sind auch spannende Teile dann drin und es ist halt klassisch geschrieben, ne? Bis zur Hälfte des Buches geht es einfach immer schlechter. Und immer wenn du denkst, jetzt haben sie gerade den Bogen geschafft, dann bekommen sie nochmal einen auf den Deckel. Ja, und
Naja, vielleicht hätte ich meine, die Leute, die das Buch geschrieben haben, das sind halt, die schreiben normalerweise Sachbücher. Vielleicht hätte man vom Lektorat nochmal jemanden, der mehr Fiktion halt einbringen sollen. Also, mir kam die englische Fassung nicht so schlimm vor, aber vielleicht lag es einfach daran, dass dann, vielleicht war die Übersetzung auch, also da kann ich jetzt nur mutmaßen.
Ja. Was man natürlich auch dazu sagen muss, ne? Also ich will jetzt auch nicht nur schlecht über das Buch sprechen. Ich habe halt im Urlaub eigentlich nur Bücher gelesen die ganze Zeit. Und es war eines der letzten, die ich dann angefangen habe. Ich habe nur noch zwei, drei danach gelesen, aber ne, also ich habe einige Bücher, die ich auch gut fand, gelesen. Und vielleicht ist es dann einfach in diesem Flow so ein bisschen schlechter rausgekommen. Ne, dass man einfach gerade so viel Fiktion gelesen hat, dass man dann gewisses Anforderungen an Story oder sowas hat und dann war ich der empfindlicher oder vielleicht lag es auch daran, dass es mich echt an einige Dinge erinnert hat, die nicht so toll waren. Und ich im Urlaub war es, das weiß ich nicht. Also deshalb, das Buch hat auf jeden Fall was. Ja, es ist ein bisschen älter. Ich bin mir bei der Zielgruppe echt nicht sicher. Weil wenn ich schon so weit bin, dass ich mich da weiterbilden will, würde ich vielleicht ein reines Lehrbuch empfehlen. Ansonsten ist es vielleicht eher was, wenn ich jemanden kenne, der in so einer Firma arbeitet und das die ganze Zeit nur struggelt. Für solche Leute könnte das gut sein. Also wenn ich jetzt so jemanden hätte, wo ich sage, schau mal, was für eine schreckliche Firma du bist, lies mal das, da sind Antworten drin. Vielleicht ist das die Zielgruppe.
Ja, oder halt, wie du sagst, Management.
Ja. Die aber auch wissen müssen, dass es gerade schlecht läuft, ne? Und dann ist die Frage,
das ist ja so im Buch so offen. Also eigentlich wissen die Leute, dass es schlecht läuft. Also ich.
Stimmt, das ist vielleicht ein Vorteil, den die da haben. Ja, ich habe auch schon andere Firmen erlebt.
Ja, also ich war in wenigen, also ich kam jetzt spontan doch einer auf ein Projekt war. Also in anderen Projekten alle wussten, dass es schlecht läuft, und deren Rezept war noch mehr davon. Also die sind schon in die falsche Richtung gelaufen und dann, ja, wir haben uns nicht genügend angestrengt, deswegen läuft das schief.
Lass mal mehr Druck aufbauen, dann geht's bestimmt. Ja.
Genau. die Entwickler müssen sich einfach mal zusammenreißen.
Genau.
Ja. Aber jetzt kommt die große Frage. Ein großer Klassiker oder nicht?
Unter Vorbehalt.
Neue Kategorie.
Genau. Ich weiß, also, es hat mich jetzt nicht so. Also ich habe ja direkt das Buch da drunter dann reingeschrieben, weil ich das für einen Teil besser finde. Also wenn du sagst, es ist ein großer Klassiker, würde ich mich dem nicht widersetzen, aber...
Also du darfst der Sandra auch Nein sagen, ne?
Das ist nicht, nein, ich sage einfach nur Ja, weil die Sandra es gesagt hat, aber es gibt ein kleines Minus.
Okay, also ich differenziere das auch. Also es ist, also ich meine, ich differenziere das genauso wie bei den anderen Büchern. Also es ist ein großer Klassiker, wenn ihr von DevOps noch nichts gehört habt und nicht wisst, wie ihr in diese Thematik halt einsteigen sollt, dann ist es halt eine gute Anfangslektüre, weil auch der Anhang halt, wie du sagtest, halt dann einmal eine Thematik eingeführt hat und dann halt eine gute Liste halt zur Fortführung halt gibt. Wie jemand, der wie einer schönen Twitter-Diskussion nicht unterm Stein gelebt hat, weiß ich nicht, ob mir das weiterhilft. Dann sollte vielleicht gleich mit den Anhang anfangen. Mich hat das aber nochmal dazu bewegt, nochmal Unicorn zu lesen. Das habe ich nämlich nicht. Das wäre meine Lektüre jetzt in Urlaub. Weiß ich nicht, ob ich das lese, aber zumindest habe ich das jetzt vorgenommen, für den Podcast zu lesen. Also ich würde das halt wirklich so differenzieren, ne? So wie wir das Buch letztes Mal bei JavaScript halt auch gemacht haben. Das ist halt nicht für jeden geeignet.
Ja, okay, ja. Nee, doch, dann schließe ich mich sogar an. Also ich glaube, vielleicht passt das sogar da. Ja.
Und ja, auf Twitter hatten wir geteilte Meinungen gehabt. Und ich vermute mal, viele Leute finden das Buch gut, weil sie sich da auch wiederfinden, ne? Von der Situation her.
Mhm.
Und das ist halt, deswegen. Aber ich teile, also 2015 war ich nicht so kritisch, mittlerweile bin ich jetzt kritisch, mir geht diese amerikanische Art mittlerweile ziemlich auf den Keks. Und das ist ja auch, was ich auch bei den Clean Coder von Uncle Bob ja auch so kritisiert habe, ne?
Ja, was bei Twitter auch für mich rauskam, also erstmal, wie gesagt, viele haben auf Unicorn Project verwiesen, weshalb ich es ja jetzt auch lese. Einige haben das Hörbuch gehört, das scheint gut zu sein. Kann ich jetzt, also, ne, zitiere ich jetzt nur, weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch nochmal die Alternative, dass man es sich anhört, vielleicht macht es dann mehr Spaß. Vielleicht ist die englische Fassung besser als die deutsche, das will ich jetzt auch nicht. Ich glaube, ich hatte es schon auf Deutsch, ne? Ich habe es nicht
extra gekauft. Ja, genau, du hast die Devise, wenn die Bücher auf Deutsch sind, dann kaufst du sie auf Deutsch.
Ja, wobei ich es auch manchmal nicht mehr mache, aber das ist dann wieder... Ja, aber normalerweise lese ich Bücher auch gerne. Also jetzt gerade fand ich das eigentlich ganz angenehm, weil ich im Urlaub war. Und dann lese ich eigentlich immer ganz gerne Deutsch. Ob es die Übersetzung war, ich weiß es nicht. Vielleicht hat ja jemand beides gelesen. Wenn ihr da noch Meinungen zu habt, dann könnt ihr euch bei Mastodon und auch bei diesem kleinen Service namens Twitter bei uns melden und uns gerne Feedback geben oder in die Diskussion einsteigen. Genau. Also es ist ein großer Klassiker.
Mit halt Anforderungen, also mit Bedingungen, eher Kontext. Ne? Kontext ist immer wichtig.
Ja. Eigentlich müssen wir die großen Klassiker mal auf unsere Webseite packen, fällt mir gerade auf.
Ja, dann hast du wieder ein neues Projekt für die Webseite.
Ah ja, ich muss an der Navigation arbeiten, das wird sonst mit...
Mit Rezepten und...
Ja, da fehlt ja das heutige Rezept, damit wir jetzt jede Folge neues Rezept, oder?
Ich habe aber heute kein Rezept.
Dann nächstes Mal zwei.
Oh Gott, ey. Obwohl, ich habe heute zum Mittagessen hatte ich meinen Gemüseauflauf mit Schafskäse gehabt.
Sehr lecker.
Ja. Fast so, wie du damals da warst.
Das war auf jeden Fall sehr gut, kann ich nur sagen.
Okay, dann kann ich das ja als Rezept mal zusammenschreiben.
Genau.
Hausmitteilung
Rezept. Das Rezept der Folge.
Genau.
Schwierige Sandra Spalt.
Ach. Gut, dass du noch 50% der Adminrechte hast, ne?
Ja. Ich glaube, Rezepte kann ich nicht hinzufügen. Das geht nicht.
Du weißt schon, dass ich diejenige bin, die nicht kocht hier von uns beiden, ne?
Ja, ist ja umso besser, weißt du, dann können wir jetzt über mehrere Monate so deinen Prozess verfolgen hier im Podcast.
Ja, okay. Aber ich komme mir manchmal auch vor wie so ein Laborratte.
Wenn ihr ein gutes Rezept habt, was die Sandra mal kochen soll. Ne, also was so, wenn man nicht so häufig kocht, gut ist, ne, vielleicht wo, ne, dann teilt uns das mal mit bei Twitter oder Mastodon. Dann schafft es das vielleicht auf in die Folge. Ja.
Und Axel fragt sich, warum die Sandra auf einmal kocht. Ja.
Ja, das ist ja voll cool. Also da könnt ihr echt was Gutes machen. Sonst suche ich mal ein Rezept raus. Ich kann dir auch mal was schicken.
Ja, und dann bewerte ich, ob das kochbar ist oder nicht, ja.
Ob das kochbar ist, genau. Ist es überhaupt.
Oh, sehr geil.
Mega.
Immer also. So, hier wart jetzt live dabei, wie neue Podcast-Ideen entstanden sind.
Ich suche gerade schon ein Rezept für dich raus.
Ja, siehst du, komm mal, mit einer Folge. Da kann ich ja das nächste Thema der Folge mal anteasern.
Genau, weil wir jetzt bei den Themen sind, ne?
Ja, genau, wir sind jetzt bei den Themen. Und zwar, in der letzten Folge hatten wir uns über Node.js unterhalten und da hatte ich ja ein Video gefunden, was ein bisschen kritischer gesehen ist. Und hatte ich ja angemerkt, dass man vielleicht diese Kritik so ein bisschen mit Vorsicht genießen muss, weil die gerade diese Agentur halt auf Go für Webentwicklung halt am Pushen sind. Und die haben auch zwei Videos veröffentlicht, die wir auch gerne verlinken, warum sie jetzt Go für Webentwicklung nehmen. Und ich war ein bisschen überrascht über die Entscheidungsfindung und da dachte ich mal, ich rede mit Daniel darüber. Weil also Go fanden wir eigentlich von der Sprache her ganz cool, aber ich hätte jetzt das nicht für Webentwicklung genommen. Also ich kenne halt Go für Kubernetes, ein Kubernetes-Umfeld, wenn man so Operatoren schreibt oder ich habe das, mir ist es auch schon öfters vorgekommen, wenn man so nette Command-Line-Tools halt schreibt, aber für Webentwicklung war mir das jetzt nicht so geläufig. Naja, ich habe mal deren Videos mal angeschaut und die hatten drei Probleme aufgeführt, was sie mit Node.js für Webentwicklung hatten. Da war einmal Problem 1, dass weder TypeScript noch JavaScript halt einen Compiler hat. Das fand ich ein bisschen also eigenartig. Ich bewerte gleich, ich rede einfach mal drauf los und bewerte auch gleich mal. Denn damals, wo JavaScript wieder so ein Hoch bekommen hat mit Node.js, dann wurde mir das immer so als Vorteil von JavaScript halt verkauft, dass es interpretierbar ist. Beziehungsweise wir haben ja letztes Mal gelernt, ob JavaScript wirklich eine reine interpretierbare Sprache ist, ist auch nochmal dahingestellt. Deswegen fand ich das jetzt so, also ich kann die Kritik verstehen. Ich arbeite auch gerne mit einem Compiler, weil der mir ja auch schon viele Infos mitgibt, wenn ich was falsch mache. Aber dass das auf einmal so nach 10 Jahren auf einmal so als großes Problem dargestellt wird, fand ich es so ein bisschen eigenartig. Problem 2 war, dass man für Node.js auch eine Laufzeitumgebung braucht. Also, dass Node.js die Laufzeitumgebung ist für JavaScript und dass man, das ist halt, die haben, also ich habe erstmal gedacht, ja gut, dann packe ich so einen Container und dann was das. Das wurde auch gesagt, ja, das kann man machen, aber da wurde auf einmal als großes Nachteil der lokale Rechner der Entwickler halt angesehen. Und da wundert, also klar, ich habe mit Java ja auch eine Laufzeitumgebung, die JDK, aber ich habe das niemals als Problem angesehen. Also der hat einmal das Problem, wenn ich von den Node.js-Versionen halt wechsle, dann muss das nicht unbedingt, dass alles wieder voll funktioniert. Ich hatte aber jetzt, wo ich das Buch ja gelesen hatte, was der Daniel mir empfohlen hatte, dann, über JavaScript, hatte ich den Eindruck gehabt, dass man schon darauf geachtet hat, dass man halt aufwärtskompatibel halt ist. Deswegen war mir die Argumentation an der Stelle halt ich muss auch sagen, ich habe mit Node.js jetzt nicht so viel gearbeitet, dass ich das beurteilen kann. Fand ich das so ein bisschen jetzt eigenartig. Das ist zum Beispiel Grund, warum sie auch nicht Java nicht nehmen als Alternativsprache, weil Java halt eine Laufzeitumgebung halt hat. Aber das JDK fand ich jetzt nicht. Und als drittes Problem wurde NPM als Ökosystem, und das war der erste Grund, wo ich das für mich dann eher nachvollziehbar war. Das ist halt wohl mit der Zeit halt recht fragil geworden, weil du halt einen komplexen Baum von Abhängigkeiten hast. Das hast du in Java zwar auch, aber ich glaube, da wir diese Policy Maven Repository haben im Central, wenn du einmal das hochgeladen hast, dann bleibt das halt drin. Ich glaube, bei NPM ist das ja nicht so. Dann kann das passieren, dass das nochmal ausgetauscht wird. Und dann ist wohl, aber da muss ich sagen, gibt es ja wohl zu viele Arschlöcher im Ökosystem. Aber viele Autoren vom Modul anfangen halt, das bewusst die Module unbrauchbar zu machen. Wo ich mir gedacht habe, okay, also so eine Problematik haben wir jetzt im Java-Ökosystem nicht. Zumindest nicht, mir nicht bekannt. Deswegen fand ich das bedenklich, dass es so, dass jetzt so mit so einem Verhalten halt das Ökosystem halt gemacht wird. Naja, und so aus der Problematik gaben sich halt 4 Anforderungen an das neue Ökosystem. Dass sie einmal einen Compiler haben wollten, dass sie keine Laufzeitumgebung haben wollten, ein stabiles Ökosystem und eine breite Verbreitung. Und das waren halt, was sie mit Go halt gefunden hatten. Das mit dem Compiler, da hätten wir wahrscheinlich auch Java nehmen können und andere Sprachen. nur mit den keinen Laufzeit umgeben. Also wie gesagt, ich habe das nicht verstanden, diese Anforderung. Vor allem mit den lokalen Rechnern der Entwickler. Und da wurde Go halt wurde dann als Vordergrund gestellt, halt, dass der großen Cross-Plattform-Compiler halt hat und somit nur halt ein Binärdatei bekomme, die ich halt dann entsprechend auf der Plattform halt ausführen kann.
Ich frage mich wirklich, was sie da bauen. Das ist, also ich finde, das ist total an Haaren herbeigezogen. Also das sind natürlich alles Probleme, je nachdem, also da kann ich jetzt nicht sagen, ist alles Unsinn, ne?
Ja.
Aber naja, also das wirkt so ein bisschen, ich muss jetzt unbedingt erklären, warum ich Go verwende. Ich weiß nicht.
Naja, auch die Argumentation ist, ich habe große Standardbibliotheken und brauche damit halt Abhängigkeiten nicht. Also auch der nächste Punkt war Nebenläufigkeit. Ist ja mit Go von Haus aus. Es gibt ja nur eine Art in Go Nebenläufigkeit, diese Go-Routinen. Mhm. Das wurde als Nachteil gesagt, dass bei Node.js halt, dass ich da irgendwie 5, 6, 7 Arten habe, wie ich die Nebenläufigkeit machen kann. Und weil das halt auch dann historisch halt gewachsen ist. Aber da frage ich mich ja, okay, liegt es einfach daran, dass Go halt was jünger ist, ne? Ich meine, Java kriegt auch viel Kritik. Aber die gibt es da auch seit 25 Jahren, ne? Das muss man dann auch da ein bisschen in Relation setzen.
Ja, also, und du kannst, also, ich weiß, also, ich weiß nicht. Jetzt komme ich natürlich, also, es ist genauso wahrscheinlich, wenn ich dir jetzt erzählen würde, warum Leute irgendwie von Java weggehen, dann würdest du auch erstmal aus Prinzip so ein bisschen, ich finde es ein bisschen an den Haaren einfach herbeigezogen. Also, das ist halt auch, ich wüsste wirklich gerne, was die damit bauen. Ich muss jetzt zugeben, ich habe das Video mir nicht angesehen, das habe ich im Urlaub, gab es kein YouTube. Aber ich fand's, ich weiß nicht, also von dem, was du jetzt berichtest, finde ich, es ist so extrem konstruiert und das ist halt genau dasselbe, was ich letztes Mal hatte, als wir über die Node-Version gesprochen haben. Irgendwie ist das ein bisschen Clickbait.
Ja, sag mal so, was mir auch in diesen Videos gefehlt hat, es wird nur beschrieben, dass sie eine Webanwendung schreiben. Und da gibt es auch ein Chaptermark, wann Node.js, wann Go. Da wird nur gesagt, es muss sich in der Zukunft jetzt herausstellen, was jetzt für welchen Anwendungsfall besser ist. Und ich habe so den Eindruck, dass Go gerade durch Kubernetes halt ein bisschen gepusht wird. Und man versucht halt jetzt gerade frühzeitig halt auf den Train irgendwie drauf zu, Early Adapter mäßig und hoffen. Also ich meine, das ist eine Agentur, ne? Und wie kriegst du halt dann Aufträge? Also das sind halt alles valide Punkte, was die da aufführen, aber wenn ich mich halt im Ökosystem schon auskenne, also ich würde aus dem Punkt zum Beispiel jetzt nicht das Java-Ökosystem halt verlassen. Ja, also Java ist halt vielleicht behäbiger als Go an vielen Stellen. Und ja, ich könnte auch wahrscheinlich kleinere Image kriegen mit Go. Aber aufgrund dessen, da jetzt, ich meine, da bin ich auch so eine Enterprise-Firma, also so im Enterprise-Umfeld eine Firma, wo ich da irgendwie 200 Entwickler halt habe, da dann halt auf Go umzusteigen, weiß ich halt nicht. Und ich meine, wie wir auch im Phoenix-Projekt gesehen haben, wir haben halt nicht immer die Topstars, ne? Unter den Entwicklern dabei.
Aber mal, also ist jetzt dünnes Eis, aber wann hast du das letzte Mal denn im Java-Ökosystem viel mit Nebenläufigkeit machen müssen? Also jetzt kann jetzt natürlich sein, dass du sagst gestern, aber so vom Bauchgefühl her, machst du da so oft was?
Nein. Und das Witzige ist, ja, ich habe gestern was mit Nebenläufigkeit in Java machen müssen. Aber auch nur, weil jemand der Meinung war, er kann halt ein Scheduler Batch-Framework halt selber schreiben und er war halt buggy.
Okay.
Und dann habe ich gesagt,
auf jeden Fall, sollte jeder machen.
Genau, und da habe ich da reingeschaut und meine Antwort war, also, ja, wir können uns jetzt reinfuchsen oder wir schreiben einfach, weil die fachliche Anforderung relativ klein ist, das einfach mal schnell um in Spring Batch. Und dann hätten wir alles da, was wir brauchen. Also, ja.
Also, ja, also das ist... Ja, kann natürlich sein, vielleicht mache ich die falschen Webanwendungen schon die letzten Jahre, aber so viel Nebenläufigkeit. Ja, es kommt irgendwann mal vor. Ach ja.
Also, ja. Da, wo ich wirklich mit Nebenläufigkeit zu tun hatte, dann hat mir eigentlich das Framework, mein Fall meistens Spring, halt mir irgendwas schon angeboten, was das für mich weggekapselt hat.
Ja, es gibt ja für die meisten Fälle. Also kann natürlich sein, dass irgendwas super Kompliziertes gemacht wird, wo man dann irgendwie komplett. Aber dann würde ich vielleicht auch aus Prinzip kein JavaScript verwenden. Von mir aus kann man dann Go verwenden, ja. Aber ja.
Ja, also ja. Ich möchte aber jetzt nicht sowas unterschlagen, ist halt, was auch als Vorteil gesehen wird, das Werkzeug aus einer Hand, also Linting, Testing, klar, im Java, im Node.js-Bereich wirst du dann halt noch andere Tools dazuziehen müssen. Aber also, hey, wenn du einmal im Ökosystem drin bist, weiß ich nicht. Also der einzige valide Punkt, was ich nachvollziehen kann, ist, aber ich weiß halt nicht, ob das der Wahrheit entspricht, wenn das NPM als Ökosystem wirklich ist und anfängt, so fragil zu werden. Dann kann ich verstehen, dass man sich ein anderes Ökosystem sucht. Das ist der einzige, aber das Problem ist, ich kann dieses Problem oder dieses Argument halt nicht verifizieren, weil ich nicht im Ökosystem halt drin bin.
Also ich frag mich jetzt gerade, ob Sie das Ökosystem finden, also mit NPM Probleme haben. Da findet man bestimmt Libraries, wo irgendwas komisch ist. Die finde ich aber auch bei Maven, da ist nämlich die Library einfach komisch, dafür kann das Ökosystem nicht. Ich weiß, es gibt Leute, die mit NPM als Tooling ihre Probleme haben und dann auf PNPM oder Yarn oder was auch immer umsteigen. Aber da gibt es halt Alternativen, ne? Und das ist also ich. Also vielleicht habe ich auch einfach Glück gehabt bis jetzt in meiner Entwicklerkarriere, dass ich nicht den abgefahrenen Scheiß da mache, den die da vielleicht machen. Aber ich hatte mit NPM selten ernste Probleme. Meistens war ich dann das Problem. Und genau, und ansonsten kann man auch Yarn nutzen oder sowas. Also ich muss halt auch sagen, was das mit den Versionen von Node angeht. Gibt es hervorragendes Tooling, also ich nutze selber NVM. Dann hast du eine Konfigurationsdatei, so ähnlich geht das bei SDK-Man auch. Da
Ja.
steht in der Datei drin, welche Java-Version oder welche JavaScript-Version man haben möchte. Und wenn man seine ID, seinen Rechner richtig konfiguriert hat, wechselst du in das Verzeichnis und der installiert das einfach alles oder aktiviert es. Und dann klappt das halt. Und da habe ich halt jetzt so nicht die Probleme gehabt. Und das ging auch ohne Compiler. Ich meine, ich kann ja TypeScript nehmen, dann habe ich einen Compiler. alles wunderbar. Aber naja, dafür müsste man die Probleme von denen besser kennen. Ich bin nicht ganz so überzeugt. Also ist nicht alles falsch, was die sagen, bestimmt nicht. Es wirkt trotzdem so ein bisschen konstruiert, um irgendwie die richtigen Überschriften bei YouTube zu haben.
Naja, ist aber so, wir waren ja von der Sprache an sich ja auch angetan von Go, aber ich glaube, keiner von uns ist jetzt hingegangen und meinte, das sein ganzes Ökosystem über Bord werfen zu müssen.
Nee, ich finde, das ist halt, für mich ist das immer so, deshalb mache ich ja Advent of Code jedes Jahr. Ich suche mir eine andere Programmiersprache, oder gut, ich habe es auch schon zweimal mit Go gemacht. Ja, manchmal mache ich auch irgendwas Langweiliges an Programmiersprachen. Und dann schaue ich mir ein Ökosystem an, was da so drin ist, und nutze den Dezember, um mir eine andere Sprache anzugucken. Und bis jetzt hat mich noch nichts dazu gebracht, dass ich jetzt alles mit der anderen Sprache machen will. Da sind schöne Pattern drin, manchmal gute Ideen, die man so im Alltag vielleicht auch wiederverwenden kann, aber ja. Also für mich persönlich klappt das so.
Ja, also wie gesagt, ich war überrascht. Ich war halt angetan von der Sache halt, weil ich Go niemals im Kontext von Webentwicklung halt gesehen habe.
Also
Und da
ich weiß, dass
dachte
es da Frameworks für gibt, ne? Also du
ja,
kannst
aber
halt
du
Web,
kannst in
ja.
Python hast du auch Frameworks für Webentwicklung, ne? Also so. Oder für Ruby, ne? Also das ist ja nicht so. Das ist halt. Ich glaube, gibt es eine Programmiersprache, wo es kein Framework für Webentwicklung gibt?
Ich würde am liebsten behaupten Prolog, aber ich glaube, auch da gibt es was.
Brainfuck.
Bestimmt gibt es da was. Romeo und Julia, wobei, naja.
Naja, okay.
Ja, aber bevor wir zum nächsten Thema kommen, weil ich muss es ansprechen, du hast schon mitbekommen, dass ich jetzt gerade ganz schön lange weg war?
Ja, ich dachte so, ich rede einfach mal weiter und dann.
Hast du dann hervorragend gemacht, weil ich habe schon kurz, ich wusste schon nicht mehr, ob ich Record abbrechen muss oder was, weil mein Internet mal gerade sich kurz verabschiedet hat.
Nee,
Aber ich kam
ich
wieder
habe
rein.
wunderbar mal weitergeredet und ich habe einfach mal ein paar Pausen, weil ich auch mal ab und zu mal atmen muss, genommen. Dachte ich so, okay, Gelegenheit für Daniel mal reinzuspringen. Sagt, will er nicht? Okay, dann red sich mal weiter.
Ich hätte bestimmt gewollt, aber es war jetzt, also deshalb, wenn ich jetzt bei dem Thema gerade so ein bisschen improvisiert wirkte, dann lag es vor allem daran, dass ich nicht alles gehört habe, was Sandra erzählt hat und des Videos nicht kannte.
Das war so ein Test. Was ist, wenn Sandra meinen Monolog hält? Alles gut.
Ja, also ich weiß nicht, da muss ich vielleicht nochmal an der Internetverbindung was schrauben. Das war jetzt gerade echt, das hatten wir ja schon ein paar Mal so in kurz. Aber das hier war jetzt gerade, ich weiß nicht, bestimmt eine Minute oder so, die mir gefehlt hat. Okay. Vielleicht sogar länger. Ich habe schon überlegt, ob ich aufs Mobilfunknetz wechseln soll, damit ich wieder reinkomme.
Naja. Also echt Internet und Deutschland, ne? Das ist noch so eine Sache.
Ja, ob sich das durchsetzt beim Internet, ist die Frage.
Ja, ja. Das, ich warte ja auch, dass es mal, dass der Hype da wieder mal runtergeht.
Naja. Ja. Aber du hast noch ein Thema vorbereitet.
Also ja, guck mal, okay. Nächster Monolog. Ja, und zwar, ich habe mir mal, weil ja alle über Mastodon reden, habe ich mir gedacht, und wir jetzt ja auch auf diesen Hype aufgesprungen sind, wieder einmal, ich glaube 2018 war schon mal so ein Hype, dass ich mal vorstelle, was überhaupt Mastodon ist. Und und warum das gerade jetzt im Twitter-Umfeld, also wie, so wie ich das verstanden habe, warum das gerade jetzt nochmal wieder hochgepoppt ist. Ja, Mastodon ist, selber nennt sich das jetzt nicht als Twitter-Ersatz, sondern ein verteiltes Mikro-Blocking-Dienst. Und warum verteilt? Als großer Vorteil ist halt, dass du mehrere Instanzen hast, wo du dich halt anmelden kannst. Das sieht auch so ein bisschen aus wie so eine E-Mail-Adresse. Und da kannst du halt, wie du auch von Twitter halt gewohnt bist, halt auch Kurznachrichten halt schreiben und das halt in die, also veröffentlichen in dem Sinne. Das Witzige ist halt, du kannst auch eine Instanz aufmachen, die nicht halt in diesem Universum, der nennt sich auch
dem Fediverse.
Fediverse, dankeschön. Dass dann halt das auch für dich halt bleiben kannst. Aber du kannst halt aber auch halt in diesem Fediverse halt mitmachen und so, dass du dann auch Nachrichten, wenn du kannst auch anderen Leuten folgen auf anderen Instanzen. So, zum Beispiel kann ich jetzt deswegen auch den Daniel halt halt folgen. Und das Ganze funktioniert nur, weil das auf einen auf so einem sogenannten ActivityPub-Protokoll halt basiert, sodass so die, also halt so eine Peer-to-Peer-Geschichte, wie man das früher halt von Torrent halt halt kannte. So, und warum ist das halt jetzt hochgepoppt? Ja, Musk wollte ja Twitter übernehmen. Ich glaube, das hat er, glaube ich, wieder so ein bisschen, ist wieder zurückgerudert, ne?
Ja, zu viele oder nicht unrealistische Zahlen mit Fake-Usern, irgendwas war ja da.
Ich glaube, ich habe langsam den Eindruck, der will einfach nur die Aktienkurse irgendwie manipulieren. Dafür das ist eine andere Geschichte.
Ja.
Naja, deswegen dadurch hat es Mastodon halt nochmal so einen Zuspruch bekommen. Dann kam auch so die erste Geschichte halt nach, okay, alle sind aber Mastodon.social, wo ich ja auch reingehe, weil das eigentlich auch die Instanz ist von den Entwicklern, die das halt entwickelt hatten als erstes. Man bildet aber darum, weil die Server dann doch überlastet ist, dass man sich auch vielleicht auf andere Instanzen halt sich verteilt. Und da gibt es halt joinmastodon.org, wo man halt andere Instanzen halt, halt sich raussuchen kann. Und das Coole ist halt, du kannst auch von dein Account halt von einer Instanz auf die andere halt umziehen. Und warum ist das so bis so interessant? Weil du kannst deine Timeline auch so gestalten, dass du nicht nur Nachrichten von denen kriegst, die du folgst, sondern du kannst auch sagen, ich möchte eine Timeline von der Instanz haben. Und dann bekommst du halt von allen Leuten, die in dieser Instanz sind, halt mit, was sie so schreiben. Also du bist halt wesentlich flexibler. Das heißt, wenn du halt eine Instanz bist, wo die ja Techie-lastig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch eher größer, dass sie da auch mehr Techies halt rumschwirren. Und dann bekommst du vielleicht auch Sachen mit, die du so mal nicht unbedingt mitbekommen würdest. Dann ist auch so, dass die halt nicht so wie Twitter irgendwie einen Algorithmus hat, welche Tweets du siehst, sondern es ist halt wirklich das, was du siehst, das, was du den Leuten halt folgst oder denen halt, wo du auf der Instanz halt unterwegs bist. Vielleicht auch noch interessant, welche Technologie das basiert. Backend ist zum Beispiel hier Ruby on Rails. Und das Frontend ist halt React. Und da ist halt Und es verfolgt halt den API-First-Ansatz. Das heißt, er hat wohl früher, ganz am Anfang, wo es noch kein Frontend gab, halt das ganze Mastodon halt mit dem Curl halt gesteuert. Oder, ja, bedient.
Cool, wusste ich auch noch nicht.
Das Ganze wird halt, was ich interessant finde, das wird, die Apps werden mit öffentlichen Geldern halt supported. Über Prototype-Fund. Das finde ich eigentlich ganz, also finde ich eigentlich ganz cool, dass es das mal unsere Steuergelder mal für was Vernünftiges ausgegeben wird. Und was auch da ist, dass vermehrt halt auch öffentlichen Stellen halt ihre eigenen Instanzen halt aufbauen. Wie das BSI oder bestimmte paar Bildungsministerien, Landes sind da auch mit uns vertreten und so weiter. Also finde ich von daher, finde ich das eigentlich eine coole Sache. So, da ist die Frage, wie kriegt man am besten hin diesen Umstieg von Twitter auf Mastodon? Und wir haben das mit einem Coast-Poster ausprobiert und ich versuche auch diesen Workflow, was du hast, das mal Mastodon und dann hoffe ich, dass der Coast-Poster das halt rübernimmt. So. Klar, bei Antworten wird das halt nicht funktionieren. Dann hatte ich noch das Problem gehabt, dass man ja mehrere Accounts haben kann. Und da gibt es das den kleinen Zengi, den kann man im Browser sowie TweetDeck benutzen, aber auch als Desktop-Client runterladen. Und da kannst du halt dir halt mehrere Accounts da einrichten und dir dann mehrere Timelines von mehreren Accounts halt entsprechend halt dann verwalten.
Ach cool, weil ich benutze den Mastodon-Client und ich muss dann quasi immer zwischen den Accounts wechseln. Also das wird nicht irgendwo zusammengeführt.
Ja gut, aber der geht halt nur, gibt es nur als Desktop-Client, nicht als App. Aber das wäre jetzt, würde sein Anfang.
Ach so, ja.
Ich weiß ja nicht, ob du jetzt so mehr ich muss mal gucken, ich benutze den Taskkey, ich muss da gucken, ob das mit mir, wie das mit mir reicht. Aber wenn du auf dem Desktop unterwegs bist, dann gibt es zum Beispiel eine Lösung. Ist das sogar für den Apple, gibt es eine Version.
Okay, ja, aber wie gesagt, ich benutze es eigentlich primär auf dem Smartphone. Und ich habe jetzt, als ich jetzt wieder angefangen habe, mir den offiziellen Client installiert und der tut eigentlich. Also der ist für mich ganz fein. Ich bin noch ein bisschen Leute am Sammeln. Also meine Timeline könnte noch voller sein, da bin ich so ein bisschen am Gucken. Aber ja.
Ja, ich glaube, ich versuche jetzt diesmal ein bisschen länger durchzuhalten.
Ja. Ich auch. Also ich finde, das klappt mit dem Crossposter schon mal ganz gut und vielleicht kommen hier noch ein paar Leute rüber, dann wird es immer interessanter.
Ja. Also ich habe auch festgestellt, manche Leute sind auch gar nicht mehr bei Twitter, die haben es wirklich gehabt. Also manche Leute, von denen bekomme ich jetzt nur noch bei Mastodon mit. Also ja, interessant.
Ah, oh, cool.
So.
Vielleicht müssen wir wie früher bei Twitter wieder einführen, den Follow Friday.
Den Follow Friday?
Ach, ja, ich weiß nicht, wie lange du schon bei Twitter bist, aber ganz am Anfang gab es immer Freitag den Follow Friday. Da haben alle Leute gementioned, wo sie sagen, hey, die sind cool, folgt denen mal.
Das kann ich nicht. Dann, das war wahrscheinlich vor meiner Zeit. Gibt's Follow Friday auf Mastodon. Ja, warum? Warum nicht, ne? Warum nicht?
Ja, könnt ihr ja auch mal ein bisschen teilen. Also wenn einer zuhört und bei Mastodon ist oder eine coole Empfehlung hat, wem man mal folgen soll. Ich bin da echt an interessanten Timelines interessiert.
So,
sehr dann schön.
Dann kommen wir zu unseren Terminen. Denn,
genau, und da fangen wir an mit dem Ready for Review, denn das ist am 22.07. wieder um 19 Uhr.
Im Discord.
Genau.
Und da würden wir alles ab Folge 23 besprechen.
Genau, also die letzte Folge, diese Folge und alles, was wir bis dahin noch schaffen.
Genau. Wir rechnen damit, dass es noch mehr Folgen werden.
Mal schauen. Nein, natürlich. Sobald du wieder zurück bist, ja.
Läuft das weiter mit der Mascherini?
Genau, wir können auch mal einen Serientermin ansetzen.
Ja.
Und du hast es zwar letztes Mal schon gesagt, aber wir wollten noch mal dran erinnern.
Genau.
Du bist noch mal am Talken.
Ja, am 7. Juni bin ich bei Hacktalk. Rede ich über Infrastructure as Code. Hauptsache, muss man nicht testen, Hauptsache es läuft. Und das ist um 17 Uhr remote, sind alle herzlich eingeladen, ist auch kostenlos. Und ja, rede ich mal, wo ich der Meinung bin, ja, wir haben zwar Infrastruktur in Code, aber eigentlich ist es auch nur Code. Und warum nicht die Lessons Learned der reinen Softwareentwicklung nicht übernehmen und nicht das Rad nicht nochmal neu zu erfinden. Ja, 7. Juni, Link kommt in die Shownotes und ich freue mich aufs Erscheinen. Und ja, ja, man hört und sieht auch auf der Twitter-Timeline, ich werde jetzt wahrscheinlich demnächst auch wieder ein bisschen öfters mal Talks halten. Und 3 neue Talks sind sogar noch in der Pipeline, in der Vorbereitung. Aber dazu in den nächsten Folgen mehr.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
So, da kommen wir zu der Sandras Lieblingsspalte. Konsum.
Ehemalige, bevor es News des Monats wurde.
Ja. Tja, meine Lieblinge sind halt austauschbar.
Uiuiui. Aber wir kommen zu Konsum. Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools und Shops. Und es geht los bei Netflix.
Ah, oh, ja, die Sandra. Ja, ich habe hier nochmal hier meinen Ex-Liebling, darf ich hier nochmal die Anführung machen. Und zwar, ich habe eine neue Serie auf Netflix entdeckt, in From the Cold. Mega spannend, gesuchtet. Ich hoffe, eine zweite Staffel kommt raus. Und es geht halt darum, dass eine ehemalige KGB-Agentin halt enttarnt wird und sie unter Druck gesetzt wird, dass sie bei einer Operation halt mitmachen muss, obwohl sie eigentlich keinen Bock drauf hat. Hört sich so ein bisschen klassisch nach Agentenfilm an, 80er, aber der hat zwischendurch echt mal ein paar coole Wendungen und waren Überraschungen, wo man das nicht gedacht hatte. Die Action-Szenen fand ich auch sehr mega. Also auf jeden Fall eine... Also wenn ihr was Spannendes, also wirklich spannendes Agentenserien gucken wollt, dann würde ich sagen From the Cold auf Netflix. Und du hast cool. Bücher gelesen im Urlaub.
Nee, ja, das habe ich nur halb gelesen, das habe ich eben ja auch schon angeteased. The Unicorn Project, ich bin noch nicht ganz durch, spielt, wie gesagt, parallel zum Phoenix-Projekt, also auch zeitlich, selbe Welt. Es gibt ein paar leichte Abwandlungen, das weiß ich aber auch nur, weil es im Buch erwähnt wird. Ist mir jetzt, obwohl ich es direkt ineinander gelesen habe, nicht direkt aufgefallen. Oder es kommt noch und ich habe es noch nicht gesehen, aber gefällt mir momentan ein Tick besser, werde ich noch weiterlesen. Und vielleicht kommt das ja auch in einer nächsten Folge als potenzieller großer Klassiker.
Ja, ich habe das Buch gleich auch mitbestellt, ist noch nicht da und ich würde das dann auch im Urlaub lesen. Und ich, auch wenn es nicht zum großen Klassiker reichen wird, wir werden es wahrscheinlich trotzdem nochmal besprechen.
Ja.
Ja. Ja, ich habe richtige Romane gelesen, obwohl ich keinen Urlaub hatte. Und ich habe einen neuen Autor für mich entdeckt, den Wolf Harlander. Und ich habe das Buch 42 Grad gelesen. Ich glaube, das ist sogar sein Erstlingwerk. Und das geht halt Konsequenzen halt von der Klimawandel, wenn es halt wärmer wird. Und was passiert, wenn auf einmal die Wasserversorgung hier in Europa halt zusammenbricht. Erinnerte mich so ein bisschen von der Thematik her wie Blackout. Da ging es ja um Stromausfall. Ähnliche Story. Am Ende fand ich das, das hat mich so ein bisschen geflasht, weil ich das so ein bisschen zu realistisch so in den heutigen Tagesgeschehen fand. Also das merkt man halt, also im vielen Stellen fand ich das nicht mit an den Haaren herbeigezogen. Und also ich habe das am einen Wochenende weggesuchtet. Das war auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Das nächste Buch, was ich auch so weggesuchtet habe, war von Patterson. Den habe ich ja schon öfters hier vorgeschlagen. Der hat letztes Jahr ein neues Buch rausgebracht, Universum. Und da geht es um Reisen in Lichtgeschwindigkeit. Und ja, was passiert, wenn dabei was schiefläuft. Und auch habe ich mega gerne gelesen. Da wurde auch schon mal eine Stunde abends nochmal drangehangen, weil das gerade so spannend wurde. Also auch auf jeden Fall eine Leseempfehlung, wenn man ein bisschen Science-Fiction mag.
Cool. Was ich auch im Urlaub gelesen habe, aber was ich schon früher angefangen habe, ist nämlich auch eine Bücherreihe, ist von Ben Aaronovitch und zwar Flüsse von London. Ist so Urban Fantasy, also spielt so in der Jetztzeit, aber geht quasi drum in einer Welt, in der es auch Magie gibt, die so reinkommt und die so langsam erklärt wird und was das so für Fälle gibt, ist immer aus Sicht von so einem Polizisten geschrieben, der halt auch für so eine Spezialeinheit quasi in der Polizei da arbeitet. Mehr will ich jetzt mal nicht erzählen. Haben mich alle Bücher oder fast alle Bücher sehr unterhalten. Und das Coole ist, deshalb passt es irgendwie super hier zu mir, es gibt auch dazu passend Comics. Also da ist wirklich alles dabei. Der schreibt Kurzgeschichten, der hat Bücher und es scheint auch sehr, sehr gute Hörbücher zu geben. Die werden von Audible immer als Hörspiel auch produziert. Und ja, ist alles chronologisch eine Reihenfolge. Also wenn man es verfolgen will, dann muss man so ein bisschen darauf achten, dass man die Comics und Bücher alles in der richtigen Reihenfolge liest. Und es gibt sogar ein Buch inzwischen, das ist quasi parallel zur Haupthandlung, das in Deutschland spielt. Ja, macht richtig Spaß. Ich finde es gut geschrieben. Was ich noch gut finde, ist, der Autor kommt aus London und eigentlich in jedem Buch lernt man so einen neuen Ort in London kennen, wo man mal hin will, weil es die Orte alle real gibt und der immer was zur Geschichte erzählt und wo, ne, was das so ausmacht. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ist eine Reihe. Kann man sich ja beim ersten Buch dem mal eine Chance geben, wenn man so diesen Fantasy-Part so ein bisschen mag, ist aber nicht übertrieben. Also es ist nicht so viel Magie wie bei Harry Potter oder so. Gerade am Anfang ist das noch sehr dezent.
Ja, mega.
Ja.
Ja, ich war auch im Comic-Universum unterwegs, denn ich habe ja beim letzten Treffen von Daniel den ganzen Packen Comics mitgegeben bekommen. Und ja, ich habe mich ja schon geoutet als Batman-Fan, deswegen habe ich ja auch ein paar Batman-Comics bekommen. Und diesmal war aus dem DC Black Label-Reihe Batman The White Knight. Da war interessant, dass auf einmal Joker versucht, sich als den Guten darzustellen und Batman als den Bösewicht. Und dann, also ich fand, man merkt mal ganz gut, wie Propaganda funktionieren kann und wie Medien funktionieren, ne? Ich fand das passend zu unserer heutigen Zeit. Deswegen meinte ich auch mal im Vorgespräch, ich glaube, ich fand ihn sogar besser als The Black Knight. Aber ich glaube, das war
Dark
daran, weil.
Knight.
The Dark Knight, Entschuldigung. The Dark Knight. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, man muss halt dieses Zeitfeeling von der 80er halt in Intus haben. Und hier ist es halt. Also passt eher zu unserem Zeitgeist. Deswegen fand ich ihn einen Tick besser. Ich glaube, da gibt es noch einen Band 2, ne?
Und drei, es gibt ja noch einiges.
Ach,
Und der
einiges.
erste Band, den finde ich mega gut. Das, also, da wird so eine kleine Reihe aufgebaut gerade. Und es ist ein kleiner Spoiler. Meiner Meinung nach ist das nicht nur Propaganda, warum der Joker gut ist. Der ist ja auch irgendwie gut.
Naja,
Da
also.
ist ja, es geht ja um diese zwei Persönlichkeiten und die eine Persönlichkeit ist nicht böse.
Ja, das schon, aber ich finde, dass, was ich an der Propaganda meine, ist, wie auf einmal Batman als den kompletten Bösewicht dargestellt wird. Und auch durch die Medien halt hergezogen wird. Und dass man auf einmal, die negative Seite von Joker so fast komplett ausblendet.
Ach so, ja, stimmt, da hast du recht, das ist ziemlich krass. Und Batmans negative Seiten werden ziemlich hochgekocht, das stimmt.
Ja.
Das Einzige, was ich an dem Buch ein bisschen komisch fand, war, dass es am Ende sehr comic-quatschig wird.
Ja, gut, aber das glaube ich, das muss sein, oder?
Also ich meine den Fuhrpark, ne?
Ach so! Also, das fand ich eher so wie eine Hommage an alte Batman-Filme. Also, ich
An
fand das.
alles, was da war, ja.
Ja, aber das fand ich jetzt nicht so schlimm. Das war so irgendwie so ein Easter Egg nach, wo dann nochmal so ein Hommage an die alten Batman-Filme.
Ja, aber da bin ich mal gespannt. Den zweiten Teil habe ich auch nicht gegeben gehabt, ne?
Nein, nein.
Dann, ja, dann wird er dir auch vielleicht gefallen, dass es nochmal Ja, es ist ein schönes Universum. Es macht echt Spaß. Also, wenn ihr Batman mögt, wenn ihr eine abgeschlossene Geschichte haben wollt, weil der erste Teil geht auch alleine. Ich glaube nicht, dass man das Bedürfnis hat. Also, dass das.
Nee, ich weiß jetzt nur, weil du mir das gesagt hast. Deswegen hättest du mir nichts davon erzählt, dass noch was Mehrteiliges, hätte ich das auch als abgeschlossene Handlung für sich gesehen.
Genau, und das kann ich auch sagen, ist auch bei allen anderen Teilen. Klar, irgendwann merkt man schon, okay, da sind noch so ein paar Handlungsstränge vielleicht noch da. Aber immer die Hauptstory wird abgeschlossen und deshalb auch von mir riesige Empfehlung Batman The White Knight. Wenn ihr Batman mögt und eine abgeschlossene Story haben wollt, das ist ein schönes Ding.
Ja.
Ja.
Du hast aber auch was gelesen in der Comic.
Genau, ich habe quasi den Sohn des Best Buddies genommen. Ich werde jetzt nicht so viel auf die Handlung reingehen, weil ich ihn dir wahrscheinlich ausleihen werde.
Ja.
Und zwar kam jetzt vor ein paar Tagen raus Superman, Sohn von Kal-El. Und da geht es quasi darum, dass der Sohn von Superman, also ne, Superman ist ja Kal-El, den Umhang übernimmt und der neue Superman wird. Und das hat einen anderen Dreh als der klassische Superman. Ne? Also zum einen, weil er quasi, seine Eltern sind noch irgendwie da und leben noch. Und es weiß auch jeder, wer Superman ist zu dem Zeitpunkt. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber weiß jeder, wer der Superman ist, weiß jeder, wer der Sohn ist. Und trotzdem ergeben sich daraus andere Probleme und Herausforderungen. Und was einige Leute sehr polarisiert hat, ist, dass dieser Superman bisexuell ist. Und dadurch nochmal darüber so einen anderen Blick vielleicht drauf gibt. Und ich fand, also mir ist es mit dem Bisexuell relativ egal, ich fand das Buch einfach gut. Und ist auch von einem sehr guten Autor geschrieben, nämlich von Tom Taylor, von dem ich eigentlich bis jetzt alles, was ich gelesen habe, gut fand. Ja, lohnt sich auf jeden Fall mal. Wenn man Superman mal lesen will und nicht diesen Standard haben möchte, fand ich den eigentlich mal ganz gut.
Ja, ja. Also ich bin gespannt, wenn das bei mir in die Lesekiste kommt. So, da habe ich ein weiteres aus dem DC-Universum Black Labels gelesen, nämlich Strange Adventures. Das war jetzt nicht so ein Standard-Comic.
Überhaupt nicht, ja.
Also, ich würde sagen, es war so ein Comic mit Tiefgang. Wie kriegt man die Story am besten zusammengefasst? Also unser Superheld. Ich weiß nicht, manchmal habe ich den Gang gefühlt, war eigentlich so auch so ein Anti-Held. Also ich glaube, also der wurde als Held gefeiert, aber dann rum an vielen Stellen dann doch wieder nicht, sondern wurde Intrigen halt nachgegangen. Aber das wurde Intrigen nachgesagt, aber es wurde auch nicht so richtig aufgelöst. Naja, was ist? Wir haben einen Helden, der halt zwischen zwei Welten halt springen kann, nämlich zwischen der Erde und einem anderen Planeten, was eher erdelastig ist. Das Problem ist, er kann das wohl nicht steuern, wann er da wo auftaucht. Und auf den anderen Planeten ist er halt ein absoluter Superheld, weil er gegen die Feinde dieses Volkes halt aufbegehrt und halt auch kämpft. Wie es aber so mal so ist im Leben, manchmal ist man nicht so erfolgreich und die Feinde übernehmen halt den Planeten, sodass er auf die Erde zurückkehrt mit seiner Frau, was eigentlich eine Außerirdische ist, aber wie die Menschheit aussieht. Und schafft es halt, seine Story halt, was er auf diesem Planeten erlebt hat, gut zu vermarkten und wird dann halt auf der Erde halt Held gefeiert. Und dann stellt sich heraus, dass diese Außerirdischen diesen Planeten übernommen haben, auch die Erde halt im Fokus kriegen und dann merkt man halt, dass dann aus der Erfahrung, was er auf den Planeten gemacht hat, halt anderer Meinung ist als die US-Regierung an der Stelle. Und dann kommen halt Leute um, der wird dann verdächtig und dann nimmt das halt so seinen Lauf. Und da gibt es halt immer noch so Rückblenden zu den Kämpfen auf dem Planeten, warum das halt dann nicht funktioniert hat.
Ich muss noch ein bisschen was ergänzen.
Ja.
Also es geht ja primär auch um diesen Mord, wo ermittelt wird.
Genau, aber das ist
angelastet wird.
Genau, aber ich habe das Gefühl gehabt, eigentlich gibt es da so drei Handlungsstränge. Einmal dieser Mord, dann einmal was diesen letzten Kampf auf diesem Planeten, der Name des leider entfallen ist, und wie er halt mit seinem Trubel halt umgeht, ne? Auf um seine Person.
Also, weil alles, was auf dem Planeten ist, spielt hier in der Vergangenheit. Das ist immer ein Rückblick, ne?
Ja, genau. Aber das sind, aber ja. Nichtsdestotrotz fand ich, das sind drei Handlungsstränge, die da so verfolgt worden sind.
Genau. Also, es ist irgendwie schon offensichtlich, dass das, was auf dem Planeten passiert ist, also, es wird ja auch sein Handeln auf dem Planeten, auf der Erde, kritischer auf einmal bewertet. Ne? Das ist ja, ja das, wo auf einmal dann die Kritik aufkommt. Es kommt mit diesem Mord. Dann ist auf einmal die Kritik an ihm, ne? Ist auch so ein bisschen, dass er auf dem absteigenden Ast ist. Und man sieht quasi immer wieder, was in der Vergangenheit passiert ist, ohne so ganz genau zu wissen, auch am Ende nicht, ne? Es gibt noch einen zweiten Band, wo das alles herkommt.
Ja. Also ich fand, fand die Idee gut. Ich will aber sagen, das ist einer von den komplexeren Comics, was ich jetzt so von dir gelesen hatte.
Weißt du, dass du von dem Autor schon einen gelesen hast?
Einen Comic? Ich glaube, das war das Vision, ne?
Genau, also das ist ja von, also das gibt vielleicht nochmal Kontext dazu. Das ist geschrieben von Tom King, der ist Ex-CIA-Mitarbeiter und der mag dieses Komplexere.
Ja,
ja. Ja, auch mit menschlichen Abgründen und so.
Ja, genau, das merkt man halt an der Stelle total. Komischerweise gefiel mir das mit diesen Menschenabgründen besser als bei Vision, denn ich habe ja, Vision fand ich ja damals ja nicht so gut. Ich habe auch den zweiten Teil gelesen, hat die Sache auch nicht besser gemacht. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass der Vision halt eigentlich was Künstliches ist und das Menschliche halt unbedingt irgendwie da reingedrückt werden muss. Und hier haben wir es wirklich mit einem Mensch zu tun. Deswegen komme ich da wahrscheinlich ein bisschen besser klar.
Ich glaube auch, also der ist, glaube ich, ja auch bestimmt doppelt so dick. Ne? Also auf jeden Fall ist er länger von der Story her.
Ja,
die Geschichte lässt sich mehr Zeit. Ne?
Du musst es ja auch, weil du hast da drei verschiedene Handlungsstränge, die miteinander verflochten sind, irgendwie unterbringen musst. Ne? Und das hast du bei Vision ja überhaupt nicht. Finde ich zumindest. Ende hin Band Teil, wo der Neffe noch dazukommt, aber das ist so irgendwie dran geklatscht, ja. Also, das ist, würde ich jetzt nicht. Also, die Story würde auch funktionieren, wenn er nicht kommen würde. Beziehungsweise dann wüsste man nicht, was man zu Band 2 noch hätte schreiben sollen.
Ja, also, ich habe gerade überlegt, es geht fast schon in die Richtung Thriller, was die da machen. Also, ich glaube, das wäre.
Ja.
Das ist auf jeden Fall schwergängiger, was da gemacht wird. Und es geht nicht so viel um den Comic-Quatsch, ne?
Ja.
Sondern um diese Entwicklung von der Person und diese drei Zeiträume und auch da, wo es ihm ja mal besser oder auch schlechter geht auf dem Planeten. Ich meine, da gibt es ja auch Ups und Downs, würde ich mal vorsichtig formulieren. Und ich habe es vor allem gelesen, weil Tom King es geschrieben hat. Und ich habe nur den ersten Teil gelesen, ich muss mir den zweiten noch holen. Der ist aber schon draußen. Ja, aber ist auch lesenswert, oder?
Ich würde ihn auf jeden Fall auch lesenswert und noch eine Anmerkung. Das Coole ist, da merkst du halt, dass Comics doch nochmal eine andere Möglichkeit haben, sich auszudrücken als reine Bücher. Die Rückblenden, bin ich der Meinung, ist auch ein leicht anderen Zeichenstil als die, die Gegenwartshandlung.
Genau, also das ist auch, also das sind so die Details, die cool sind, ne?
Ja.
Also das ist schon, sind zwei Stile, genau.
Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, das zu lesen. Bei Vision, also war ich jetzt nicht so begeistert, sag mal so.
Ja, aber vorher Batman The White Knight lesen, das ist auch.
Und Batman geht immer.
Sehr schön. Gut, dann habe ich noch zwei App-Empfehlungen, die ein bisschen miteinander zusammenhängen und die ich deshalb zusammen auch gleich vorstelle. Das eine ist schon ein bisschen älter, das nennt sich Scriptable. Und zwar ist das eine iOS-App, mit der man sich so Widgets selber schreiben kann, in JavaScript. Also da ist ein bisschen Library, ein bisschen API dabei. Ne? Die haben leider den Sprung auf Go noch nicht geschafft. Und damit kann man, ne, also im Endeffekt kann man alles mitmachen, was man auch so in der Node-Anwendung machen kann. Kann irgendwelche APIs abrufen und mit den Daten was machen. Und ich habe da diverse Rechner oder Anzeigen mir schon gebastelt. Ne? Also Ich habe zum Beispiel so eine Sonntagsfrage für den Bundestag immer. Ne? Der zieht sich dann immer die letzte Umfrage von einer API und visualisiert das Ganze. Und das ist echt ein sehr schönes Tool, gerade wenn man unter iOS so Widgets haben möchte mit so ein bisschen eigenen Daten. Ja, also wäre jetzt auch kein Problem, irgendeine API abzurufen und die sich irgendwie zu visualisieren und dann sich was Schönes dahin zu bauen, damit man das immer sehen kann, wenn man das möchte. Und die zweite App, die ich habe, nennt sich RuneStone, klingt wie ein Computerspiel, ist aber ein Editor für iOS, der von diesen Scriptable-Leuten gemacht wurde, weil die gesagt haben, wir brauchen einen vernünftigen Editor, damit die Leute diese JavaScript-Dinger besser schreiben können auf dem iPhone und auf dem iPad.
Cool.
Ist ganz gut gemacht. Und was ich, also kann man kaufen, ist, die App ist kostenlos. Man kann so ein paar Features freischalten durch einen Einmalkauf. Ich glaube, Einmalkauf sind 10 Euro oder so. Und gibt verschiedene Themes, die drauf sind, verschiedene Sprachen, die unterstützt werden. Also ich würde jetzt nicht die Spring Boot-Anwendung damit schreiben, aber mal im Code irgendwo in der Datei auf dem iPhone was anzugucken oder zu ändern, klappt super. Ist sehr gut in diese ganzen iOS-Funktionalitäten integriert, was so Dateizugriff und so angeht, fühlt sich super gut an. Und was ich richtig gut finde bei dem Entwickler ist, der hat das ganze Framework, das er entwickelt hat, um diesen Editor zu schreiben, Open Source gestellt. Also alles, was RuneStone verwendet, gibt es auch Open Source bei GitHub. Und das finde ich ist ein richtig cooler Ansatz, weil dann möchte er damit anderen auch ermöglichen, selber einen Editor in ihren Anwendungen zu integrieren, wenn sie das brauchen.
Na cool.
Und allein deshalb finde ich es unterstützenswert. Und wie gesagt, Scriptable ist so das Standardding. Gibt es auch viel bei Reddit und so. Da kann man viele Widgets finden für alle möglichen Informationen, die man gerne auf seinem Smartphone hätte. Ist eine feine Sache. Ja.
Ja, mega.
Kommen wir wieder zu deiner Oma.
Ach, Oma fängt die Folge an. Oma beendet diese Folge.
Ja.
Denn, Oma ist jetzt... Also eigentlich kennt ihr das schon, den Kaffeevorautomaten von Daniel, aber Oma ist jetzt auch eine Besitzerin von diesem Chibo Kaffeevorautomaten, dank Ready for Review. Denn wo wir uns den Kaffeevorautomaten, da fanden sie total begeistert, aber war viel zu groß. Und dann habe ich mich mal bei Daniel vor Ort mal von seiner Kaffeevorautomaten das demonstrieren lassen und schmecken lassen. Da habe ich gesagt, okay, der ist schön kompakt, das ist genau das Richtige für meine Oma. Und jetzt hat sie Geburtstag gehabt und hat sie ein Ready-for-Review Kaffeevorautomaten bekommen.
Sehr unzufrieden?
Weiß ich noch nicht. Also Axel war sehr zufrieden, wo er ihn aufgebaut hat und da Kaffee getrunken hat um 23 Uhr abends. Oma hat ihn auch wohl noch nicht ausprobiert. Ich habe auch seitdem mit ihr nicht telefoniert, aber ich glaube, sie wird mir nicht Nein sagen. Dass sie nicht zufrieden ist.
Da bin ich ja beruhigt. Ja. Da bin ich ja beruhigt.
Aber ich werde berichten und sie hat mich noch dreimal gefragt, ob das wirklich so ein Kaffeeautomat ist, wo man oben Kaffeebohnen reintun kann. Ich so, ja, Oma. Kein Plastikmüll
genau.
mehr.
Kein Plastikmüll mehr. Du musst den halt regelmäßig sauber machen, sonst.
Keine Sorge, Oma, da die mit ihrem Putzfimmel wird das schon machen.
Ich finde den aber persönlich sehr gut, der ist leicht auseinanderzunehmen. Das macht das eigentlich einfacher. Also du kriegst Malwerk, kriegst du gut raus, kannst du alles abspülen und dann da drin musst du halt mit dem Lappen mal rein.
Ja, also ich habe mir das auch mal angeschaut, das ist ja, also ist wesentlich unkomplizierter als bei uns. Obwohl das bei uns ist auch nicht kompliziert, das ist immer so. Ja.
Ja.
Ja, da hätten wir es, ne?
Sehr schön. Es war ein wilder Ritt. Nur ein kleiner Internetausfall.
Aber das habe ich ja wunderbar übersprochen.
Das werde ich mir noch anhören, ob das so. Ja.
Genau.
Heute ist der 18. Mai. Für alle, die das wissen wollen. Ich schaue mal, dass ich die Folge schnell veröffentlichen kann, weil die letzte ist ja schon ein paar Wochen älter. Wie immer gilt, wir freuen uns über Feedback bei Mastodon und bei Twitter. Gerade die Sandra sucht noch Rezepte für unsere Seite, damit sie die kochen kann.
Kochbar.
Ja, ready for Kochtopf. Ja. Und vielleicht habt ihr ja was Schönes, ne? Und Ja, das war dann die Folge, würde ich sagen. Genau. Feedback, wie gesagt, immer gerne. Gerne auch Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
Außer Audible.
Und nochmal der Aufruf. Außer ihr wisst, wie man das da zum Laufen bringt. Also wenn das einer von euch weiß, wir haben es nicht hingekriegt. Vielleicht habe ich auch irgendein Häkchen nicht irgendwo gesetzt, was irgendwo versteckt war. Oder vielleicht haben wir auch irgendwas im Podcast falsch konfiguriert. Das denn nicht als Deutsch. Aber ich dachte, die Sprache wäre auf Deutsch gestellt.
Alles gut. Ich... wenn wir jemanden finden, der uns weiterhelfen kann, super. Ansonsten, ja, höre ich mir jede Woche an, dass wir noch nicht bei audible.de sind.
Genau. Ja, Amazon, solange das mit der Klingel nicht astrein klappt, investieren wir da keine Zeit rein. Sehr schön. Ja, Sandra, das war eine tolle Folge.
Ja, danke schön, dass du dabei warst.
Dann schon mal dir einen schönen Urlaub.
Dir und dir einen guten Start in die Arbeitswoche. Gehabt
ist ja
zu haben.
Die Hälfte rum. Ist ja jetzt, genau, jetzt ist nur noch ausklingen lassen.
Bergfest hast du heute schon gehabt, ja?
Genau, Bergfest und danach erstmal Pause 2 Tage. Nein, hier wird delivered, ja?
Ja, sehr gut.
Du weißt ja, wie anstrengend die nächsten Wochen da teilweise werden.
Ja, also ich, ich habe kein Mitleid mit dir.
Ja. An dieser Stelle liebe Grüße an den Georg und ja, das war's schon wieder. Euch eine tolle Zeit. Ich denke, in so 2-3 Wochen kommt die nächste Folge. Bis dahin macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald. Tschüss.